Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic, Folge Nummer 109. Ich sitze hier wieder in unserem Hooked-Studio, unserem Podcast-Aufnahme-Studio. Bin sehr aufgeregt.
Ich wollte gerade sagen, was wird das denn?
Ja, ich weiß nicht, ich wollte fast ein bisschen so aufsehen, als ob wir separate Studien haben für unsere normalen Aufnahmen, für unsere Videoaufnahmen und unsere Podcast-Aufnahmen. Das ist aber nicht richtig, wir sitzen nur woanders. Es ist nichtsdestotrotz aufregend. Die Person, die ihr gerade gehört habt, ihr werdet euch sicherlich fragen, ich bezahle seit Jahren 5 Euro im Monat an diese Leute, aber ich weiß gar nicht, wer das war. Das war Thomas Goik. Hallo Thomas Goik.
Hallo.
Ach, das war nicht Thomas Goik, das war Thomas Goiks kleiner Bruder, Tommy Goik.
Ich bin Mickey.
Oh nein, wir machen doch einen Kingdom Hearts Podcast. Das war ein Trick.
Pluto.
Verdammt. Wir finden uns hier ein, um eine kleine Reihe zu beenden. Ich weiß nicht, ob es beenden ist, aber zumindest fortzusetzen.
Fortzusetzen.
Ja, genau. Die wir mit der PlayStation begonnen und dann mit der Xbox bereits fortgesetzt haben. Denn jetzt wollen wir zu einer dritten Plattform kommen, dem PC nämlich. Der PC wird uns ein bisschen loser durch seine Historie leiten, denn wir können uns da ja nicht es uns sehr einfach machen wie bei PlayStation und Xbox und uns einfach an den Konsolen-Releases entlanghangeln. Das ist beim PC ein bisschen schwieriger.
Oder
an
GeForce-Versionen oder so.
Ja, genau. Ich hatte mir gedacht, okay, orientiert man sich an Windows-Releases, aber das wäre auch sehr künstlich herbeigezaubert. Und bei dem PC sind meine Erinnerungen dann auch oftmals, das haben wir gerade auch schon vorher besprochen, nicht so fest in der Zeit verhaftet, dass ich das jetzt direkt spezifisch zuordnen könnte. Das fällt halt bei Konsolen einfach, weil du halt weißt, auf welcher Konsole du es gespielt hast. Und dann fällt es direkt einfacher, das auch zeitlich zuzuordnen. Beim PC ist es ein bisschen schwieriger.
Ja, es ist halt eine flüssige Plattform in der Hinsicht, dass es ja eine ist, die uns auch heute noch begleitet. Mhm. Und die offenste Plattform von denen ist, über die wir bisher geredet haben. Und das ja auch Vor- und Nachteile hat, wie ich zumindest auch festgestellt habe. Und ich finde es halt gerade besonders lustig, über den PC und Erinnerungen damit zu reden, weil ich zum einen diese Nostalgie habe auf der einen Seite, ne? Ich habe ja auch diese Retro-PC-Streams gemacht, was für mich auch sehr nostalgisch ist. Und auf der anderen Seite spiele ich gerade so wenig wie, glaube ich, noch nie auf dem PC.
Oh, interessant. Ja, das ist tatsächlich mir halt auch in den Sinn gekommen, wo ich nochmal ein bisschen versucht habe, nicht zu recherchieren, sondern in meine Erinnerungen zu kramen, was so größere Titel waren in meiner Historie, weil ich mir da so gedacht habe, okay, ich glaube, Tom hat da doch noch ein bisschen mehr Erfahrungen als ich gemacht, weil bei mir sind die PC-Erinnerungen eigentlich, vor allem wenn wir über nostalgische reden, auf zwei bestimmte zeitliche Spannen beschränkt. Einmal, wo ich angefangen habe zu zocken, da war es nämlich DOS, aber da habe ich sehr wenig drüber zu sagen, weil das war wirklich frühe Kindheit. Da weiß ich noch, dass ich irgendwie Wintersportspiele gespielt habe.
Aber es war noch DOS, ja.
Aber das war wirklich ganz das Ende von DOS. Ich habe das ganz am Anfang meines bewussten Erlebens von Videospielen, habe ich noch DOS erlebt, und zwar mit diesem Wintersportspiele, aber dann auch sehr schnell nicht mehr. Deswegen ist es eine ganz unklare Erinnerung bei mir nur. Und dann habe ich da halt natürlich dann irgendwann ein Super Nintendo bekommen, aber vorher einfach so ein bisschen dann am PC gespielt. Und dann kam die Zeit so von Anfang der 2000er, WoW oder Anfang bis Mitte der 2000er, mit WoW, mit Half-Life 2, mit Far Cry und dem ganzen Kram. Und das war dann so meine absolute PC-Zeit. Diese Zeit von, ich würde sagen, 2002 bis, ich schätze, 2006, 2007. Und dann war es weg bei mir, lange Zeit. Mhm. Dann hat die Videospielindustrie sich immer weiter vom PC-Markt entfernt und ich mich mit ihr mit. Ich habe mich dann komplett auf die 360 und die PlayStation 3 fokussiert, und dann kam es schließlich nach einigen Jahren halt wieder. Und so könnt ihr euch jetzt schon ungefähr vorstellen, auf welche Zeiten sich das dann für mich auch fokussieren
ja,
wird.
Also ich kann es ja auch so grob in so eigene, also ich glaube, die Zeitalter, in die man das so einordnet, die Zeitspannen sind da sehr subjektiv, weil da halt jeder so eine andere Erfahrung hat und nicht so diesen einen festen PC, den es ja nicht gibt. Bei mir ist es so die Zeitspanne, in der ich noch keinen eigenen PC hatte, aber schon PC-Erfahrung gemacht habe, an den Büro-PCs meiner Eltern oder am PC von meinem Bruder.
Schön, ja.
Dann irgendwann den eigenen PC bekommen und dann da auch teilweise so Sachen wie Aufrüstung und sowas mitgemacht, bis zum 3D-Zeitalter. Also ich hatte irgendwann eine Voodoo 2-Grafikkarte, das war der Hammer. Und da war dann ganz viel so diese,
auch. Voodoo 2 hatte ich auch.
Diese frühen 3D-Spiele. Und dann die nächste Ära wäre dann die von schon DirectX 9, auch so die 2000er, wo dann Half-Life kam, Half-Life 2 kam, vor allem Doom 3 und so, und die ersten Online-Spiele anfingen, wo ich dann eigenes Internet bekommen habe. Und
ja,
das geht dann bis heute. Und ich habe genau in der Zeit, wo du gerade gesagt hast, dass du dich mit der Industrie vom PC entfernt hast, da war ich noch voll drin. Also ich habe sehr lange gebraucht, um wirklich die Konsolen zu adaptieren, die Generation 360 und PS3.
Ja, das ist auch was, was ich bei dir im Kopf habe, dass du immer wieder, wenn man über so ein paar Spiele dieser Zeit spricht, dann ich von dir und nur von dir halt höre, das habe ich auch im PC gespielt.
Genau,
also ich habe sowas, das offensichtlichste ist halt sowas wie Street Fighter, was mir in den Sinn kommt, was du noch im PC gespielt hast. Aber das höre ich, das habe ich immer wieder mal im Kopf, dass man
auch
das,
so Spiele wie Dark Void.
Ja,
genau. Auf dem PC gespielt.
Ich hatte gerade genau das, ich hatte wirklich gerade auch Dark Void im Kopf.
Dark Void.
Weird. dass diese Spiele sind, die halt für mich Proto Xbox- und PlayStation-Spiele
genau,
sind,
wo
ich noch nicht mal in allen Fällen mir wirklich bewusst war, dass es überhaupt eine PC-Version gab.
Ja, auch Gears of War zum Beispiel, auch zum ersten Mal auf dem PC gespielt.
Aber das hat ja nichts vom Releasen PC.
Nee, das kam dann später.
Ist das jetzt eine, zumindest im Halben, eine bewusste Entscheidung mit dem weniger PC-Spielen, dass du irgendwie in ein Alter kommst, wo du sagst, ich will nicht am PC sitzen, wenn ich zu Hause bin, weil ich brauche irgendwie eine Abtrennung, oder ist es einfach, weil halt deine aktuelle, dein Spieleinteresse so ganz natürlich sich gerade woanders hin entwickelt
also,
hat?
Ich glaube, es hat auch mit der Arbeit zu tun, weil ich jetzt auch gerade halt vor ein paar Monaten gesagt habe, okay, ich will mal raus aus dem Homeoffice und bin dann jetzt wirklich jeden Tag wieder im Büro. Das heißt, ich benutze mein Homeoffice zu Hause nicht, und das ist halt nun mal auch mein PC, wo ich, an dem ich halt auch spielen würde. Und den benutze ich dadurch auch automatisch sehr viel weniger und habe da, also es ist dann fast wie so eine Arbeits-Freizeit-Trennung.
Ja.
Okay, dann bin ich halt eher im Wohnzimmer an den Konsolen. Und dann kommt noch dazu, dass wir halt gerade die neuen Konsolen haben und mein PC da jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil ich sehe auch gar nicht ein, den jetzt gerade abzugraden. Momentan sowieso schwierig mit der
Grafik-Situation. Was hast denn du für eine Grafik-Situation? Also, wenn wir gerade über PC reden, dann finde
ich
das
immer
schön,
noch
darüber
zu reden. Ich habe immer noch die 2080 RTX.
Okay, aber immer noch echt gut.
Ja,
2080,
I guess, fühlt sich nicht mehr so an.
Findest du nicht? Also ich habe ja auch
also
2080.
Wenn ich Cyberpunk spiele oder so, denke ich so, ja, okay, muss jetzt schon sehr viel runterstellen.
Echt?
Ja.
Habe ich vielleicht eine andere, bessere 2080?
Nee,
oder
wir
irgendwas?
Haben, glaube ich, die gleiche.
Weil die Erfahrung habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Aber ich habe auch noch Cyberpunk so konkret nicht gespielt.
Ja, ja, und ansonsten habe ich auch keine aktuellen Spiele. Weil Doom oder so, obwohl doch, Doom habe ich ja mal angeschmissen. Doom
Eternal?
Eternal, ja. Genau. Ich wollte gerade Doom Returnal sagen.
Interessant.
Da ist mir aber noch bewusst geworden, nein, halt, ähnlich, aber anders. Und das funktioniert auch noch top, also das könnte ich problemlos spielen auf dem PC, halt nicht auf den höchsten Einstellungen, aber trotzdem auf gut aussehenden Einstellungen. Aber trotzdem hat es sich dann irgendwie jetzt gewandelt und das wird, glaube ich, wieder zurückkommen.
Ja,
also ich glaube,
absolut,
das ist eher so phasenmäßig.
Genau.
Momentan ist da einfach das Interesse nicht so da, am PC zu sitzen. Und bei vielen Spielen denke ich mir dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel Loop Hero auf die Switch kommt, denke ich mir eher so, oh cool, dann kann ich das ja auch bequem spielen, weil das ist schon so ein bisschen die Verbindung zwischen, okay, das ist bequemer, ist nicht am PC zu spielen. Aber auch das hängt total von Stimmung ab und so. Aber die meiste Zeit meines Lebens war ich primär ein PC-Spieler.
Ja. Ich glaube, mir könnte sich das jetzt kurz einstellen, dass ich mehr denn je am PC noch spiele, obwohl ich das schon viel mache, auch aktuell, weil ich jetzt erstmal 3 Monate keine Couch haben werde in der neuen Wohnung, bis sie geliefert wird.
Ja,
das heißt, ich werde vielleicht dann, also ich bin noch überlegen, was für eine Decken- und Kissen-Konstruktion ich mir baue vor dem Fernseher, dass ich aber einfach quasi auf dem Boden sitze, oder ob wir jetzt einfach Stühle dahin stellen, wissen wir noch nicht so ganz genau.
Ja.
Aber ich glaube, da werde ich auch eher natürlich dann zum PC mich bewegen. So, Tom, wollen wir mal in die Vergangenheit blicken, unserer PC-Erlebnisse.
Sehr, sehr gerne.
Und möchtest du vielleicht einfach mal mit einer Erfahrung von dir beginnen?
Ja, also ich versuche mal ganz zurückzugehen. Die ersten PC-Erfahrungen, an die ich mich erinnere, das muss zu Windows 3.11-Zeiten gewesen sein. Das kann eigentlich noch nicht Windows 95 gewesen sein, wo ich am Büro-PC von meinem Vater saß, weil der hatte ein Büro bei uns zu Hause, ein Bürozimmer. Und da konnte ich halt manchmal an dem PC. Und meine ersten Spieleerfahrungen daran, weil das war schon das, was ich am interessantesten fand. Die Spiele und Paint. Das waren so die Programme, die für mich am interessantesten waren. Und die ersten Spieleerfahrungen, an die ich mich konkret erinnere, sind halt wirklich die, die dabei waren. Also dann halt so Sachen wie Solitaire oder Minesweeper, wobei ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was genau jetzt bei Windows 3.11 schon dabei war.
Ja.
Ich bin der Meinung, ich habe auch dort schon Solitaire und Minesweeper gespielt. Das, aber wie das ist bei Erinnerungen, so weit du zurückgehst, desto falscher sind sie manchmal.
Ja, ja.
Und ich kann mich daran erinnern, dass ich, und da wusste ich lange Zeit den Namen des Spiels nicht, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo man so einen Berg runter nicht rodelt, sondern mit Skiern runterfährt und dann kommen da so kleine Yetis, denen man ausweichen muss und das wurde recht schnell und schwierig. Und heute weiß ich, wie das Spiel heißt. Es heißt nämlich Ski Free. Und das ist so ein Spiel, da haben ganz, ganz viele Leute diese Kindheitserinnerung von in so meiner Altersgruppe. Das, ich weiß nicht, ob das ob das ein gutes Spiel ist. Ich glaube, es hat ein sehr simples Ausweichspiel.
Ich habe das jetzt direkt mit diesen Pinguin-Weitwerfspielen ja, es ist verbunden in meinem
wahrscheinlich
Kopf.
Wahrscheinlich das, was da später kam, was du meinst, die kenne ich auch noch von den diversen Websites. Wahrscheinlich so in der gleichen Spieltiefe.
Oh ja, ich spiele es gerade. Hoch, ich wollte eigentlich nur mir angucken und ich bin direkt auf einer Website gelandet, wo es jetzt läuft. Also man fährt grade von oben nach unten und hat Bäume hier und andere Leute fahren auch runter und du musst dann mit der Maustaste die Maus hin und her bewegen, um den Bäumen auszuweichen.
Also ich habe auch kaum so tatsächliche Spielerfahrung. Wenn ich jetzt Bilder mir angucke, dann weiß ich, okay, und ich fand den Yeti da immer gruselig, weil der einfach nur so eine Strichfigur ist, ein Kreis mit Strichen dran und einem bösen Blick. Mehr ist das ja nicht. Aber das sind so meine allerersten Spielerfahrungen. Und vor allem auch die Erfahrung von, okay, ich weiß weder, wie Solitaire funktioniert, noch wie Minesweeper funktioniert. Aber wie Ski Free funktionierte, das war einfach.
Das wirklich, also man hat ja wirklich jetzt nur die Maus bewegt und das war's irgendwie. Ich habe echt Probleme daran, so die frühen PC-Erinnerungen dazu zu ordnen. Ich habe es gerade gesagt, also bei mir gab es halt dieses DOS-Ding, wo ich ein Wintersportspiel gespielt habe. Das war aber so früh, dass ich da kaum bewusste. Also das ist ganz tief in meinem Kopf versteckt.
Das wäre vielleicht auch das, aber
Nee, das war wirklich ein Wintersportspiel, wo man mehrere Sachen auch machen konnte. Das war ein großer das war ein Release wirklich.
Ja, es gibt ja die Winter Games, alten.
Das könnte es gewesen sein, aber da habe ich keine bewussten Erinnerungen mehr dran. Bei mir wird es dann konkreter, wenn ich daran denke, wenn ich an sowas wie Anno 1602 denke. Das erschien im März 1998. Da war ich 6 Jahre alt, wurde 7 Jahre alt in dem Jahr. Und meine konkreten Erinnerungen sind da halt, dass mein Vater das gespielt hat und über ihn ich dann auch da dran gekommen bin.
Das finde ich sehr süß.
Das könnte ja heute nicht weit davon entfernt sein. Ich habe vor ein paar Monaten wirklich 2-3 Stunden mit ihm versucht, neue Anno zu spielen.
Ach, das neue?
Ja, ist unmöglich.
Na, das ist ja auch sehr, verhältnismäßig dann sehr kompliziert.
Ja, aber auch das alte, auch der Anno 1602 ist heute nicht mehr drin. Da fehlt einfach die Geduld heutzutage mit zunehmendem Alter leider für.
Ich glaube, da muss vor allem wirklich so eine richtige eigene Motivation da sein, weil dann kommt die Geduld.
Genau, es gab halt eine Neugierde, aber dann mit allein Linksklick und Rechtsklick, was man auswählt und was wieder abwählt, das war dann so frustrierend für ihn.
Kenne ich bei meinem Vater auch, der ja auch eigentlich sehr lange an Büro-PCs gearbeitet hat, aber es war immer ein Problem.
Ja. deswegen, meine frühen Erinnerungen würde ich dann wirklich so Ende der 90er erst bei mir so konkret begehen, wo ich dann wirklich angefangen habe zu zocken.
Genau, da habe ich dann schon lange gespielt, aber Anno 1602, können ja auch mal kurz da bleiben, war dann zum Zeitpunkt seines Releases eines der großen Kindheitsspiele für mich, weil ich habe da eine ganz konkrete Erinnerung dran, weil ich hatte nämlich so eine Phase, wo ich mir 3 Jahre in Folge erst das Bein, dann den Arm, dann nochmal das Bein gebrochen oder irgendein Band gerissen habe. Wirklich 3 Jahre in Folge, immer zu Ostern.
Ja.
Und eines dieser Jahre war wirklich dieses, okay, ich bin dann halt krankgeschrieben für eine bestimmte Zeit und war dann zu Hause. Es war schon warm draußen und ich hab so diesen Wechsel zwischen draußen sein und Anno 1602 spielen den ganzen Tag. Und das ist so, also die Musik von Anno heute zu hören, ist ja wirklich voll der Nostalgie-Flash.
Ja.
Und diese ganzen Einspieler von dem Sprecher und so. Und als ich dann erst im letzten Jahr erschien, glaube ich, diese Neuauflage,
die History Edition. Mhm.
Und da kann man ja dann Anno 1602 auch in aktueller Auflösung und so spielen. Und da habe ich nochmal gemerkt, das macht einfach immer noch so viel Spaß. Das ist zwar simpler als die aktuellen Annos, aber in dieser Simplizität auch in irgendeiner Art elegant, wo ich dann sehr viel Freude immer noch damit habe. Und es ist halt, es hat den Vorteil, es ist halt super vertraut. Ne? Ich weiß einfach, was ich mache. Da kann mich nichts so groß überraschen. Und dann ist es halt so ein Komfortspiel.
Ja, voll.
Ja.
Das ist bei mir auch, bevor ich irgendwie bewusste Kaufentscheidungen groß getroffen habe. Weil das ist halt die Zeit, bevor ich halt eine GameStar oder sonst was hatte. Das ist dann für mich eine sehr abgekapselte neue Zeit. Die begann halt Anfang letztes. Ich war einfach zu jung. Ich weiß, dass ich mit 7 auf keinen Fall.
Ich kann das heute auch nicht mehr nachempfinden. Ich weiß halt, dass ich schon als kleines Kind sehr gut darin war, im Katalog rauszuschreiben für meine Eltern die Artikelnummern von den Lego-Sets. Also da wusste ich schon sehr genau, was ich
sehr
wollte.
Gut, ja.
Aber ich glaube, bei PC-Spielen war es genauso, weil ich halt auch recht früh dann angefangen habe, so Zeitschriften zu lesen, aber ich glaube noch nicht in dem Alter.
Ja, das war echt bei mir, also ich war ja jetzt gar nicht jemand, der nur gezockt hat, ich war ja auch wirklich viel draußen und war in meinem Sportverein, hast du ja nicht gesehen, das ist erst etwas, was bei mir im Teenageralter, im späten Kindesalter so wirklich das größte Hobby wurde. Und bei mir ist es wirklich so, bis ich dann jugendlich wurde, bis ich dann irgendwie 13, 14 wurde, war es bei mir echt immer so, ich habe das so genommen, was ich halt bekommen habe. Die Xbox, die Original Xbox war etwas, was ich mir bewusst gewünscht habe tatsächlich, also 2002 müsste das ja gewesen sein, also wo ich dann halt so 11, 12 war, da begann das dann so langsam, aber vorher war es immer so, wir hatten dann plötzlich einen Super Nintendo, hier hat mein Vater ein Sega, wie er uns einfach hieß, von der Arbeit mitgebracht, weil irgendein Kollege ein Sega übrig hatte und dann hatten wir plötzlich die Sonic-Spiele und Echo the Dolphin und dann hatten wir eine Playstation und außerdem hatte mein Nachbar über mir, der Norman, hatte 500 gebrannt PlayStation-Spiele, wo ich dann Resident Evil 1 für 10 Minuten ausprobiert habe und dann panisch das nie wieder angeworfen habe, weil das für mich das Gruseligste war, was ich je gesehen habe als Kind. Und da bin ich dann an Dino Crisis rangekommen. Also solche Art, also das wurde mir alles so zugespült und diese bewussten Kaufentscheidungen begannen dann wirklich erst, ich würde schätzen, so ab 2002 so ungefähr. Mit Halo, so ein bisschen Xbox und dann halt die PC-Spiele.
Ich glaube, bei mir waren die bewussten PC-Spielentscheidungen auch erst so Ende der 90er, weil ich da auch bewusst zum Beispiel Super Nintendo-Spiele wollte, weil ich die irgendwie mitbekommen habe. Und teilweise auch, glaube ich, so wirklich die Verbindung war beim Super Nintendo dieses, okay, ich merke, ich mag hier ein Square Enix-Spiel, also merke ich mir, oder Squaresoft damals, also merke ich mir den Namen und andere Sachen von denen sind dann automatisch auch interessant. Also ich glaube, so hat das teilweise funktioniert.
Ja, da warst du schon weiter als ich dann auf jeden Fall.
Und ja, aber bei mir war es ja so dieses, ich hatte ja gerade noch erzählt, Windows 3.11 oder sowas, halt Büro-PCs. Da kann ich mich auch an eine Sache erinnern, die ich als Kind super gern mochte, weil ich fasziniert war von Kopierern und Druckern und immer wollte, also ich habe irgendwas gemalt auf Microsoft Paint und meine Mutter hat das dann irgendwie in ihrem Büro, wenn ich da gerade mal war, für mich ausgedruckt und dann als Beschäftigungstherapie habe ich das dann halt ausgemalt. Schön. Oder einfach nur irgendwelche Seiten kopiert von Mickey Mouse oder so, keine Ahnung. Und die hat man dann ausgemalt, weil es ein Schwarz-Weiß-Kopierer war.
Ja.
Und die intensiveren PC-Erfahrungen kamen dann, als mein Bruder einen PC hatte, weil ich da ab und zu spielen konnte. Aber vor allem habe ich den PC irgendwann selbst bekommen. Mhm. Das war noch so ein horizontal aufgebauter PC. Heute kennen wir ja vor allem die Tower. Das war noch einer, der horizontal war. Und den habe ich irgendwann bekommen, als mein Bruder dann einen neuen PC hatte. Und da fing es dann richtig an. Das war ja dann wirklich mein PC. Und das war dann zu Windows 95. Mhm. Zeiten Windows 95 und dann irgendwann 98. Und da kann ich mich an so verschiedene Vignetten erinnern. Auch da ist nichts allzu detailliert. Aber ich weiß zum Beispiel, dass mein ältester Bruder, nicht der, von dem ich den PC hatte, dass der auch teilweise mit mir Sachen zusammengespielt hat. Sowas wie das alte Prince of Persia, das 2D-Spiel. Mhm. Oder er hat auch, und das finde ich irgendwie lustig, weil ich frage mich, wie weit meine Eltern das wussten, er hat auch Alone in the Dark gespielt und mich zugucken lassen. Mhm. Ich fand das mega gruselig.
Ja, natürlich.
Das war voll horrifying. Ich habe auch mal die Demo selber gespielt von Alone in the Dark 1, wo du einen Schrank vors Fenster schieben musst, weil aus dem Fenster kommt nach einer Zeit ein kleines, so hundegroßes Monster. Aus der Falltür, weil du startest auf dem Dachboden, aus der Falltür kommt ein Zombie nach oben, der so wirklich dieser klassische, die haben so die Arme nach vorne und Alone in Dark 1 sieht alles aus, wie es aussieht. Sind so Dreiecke, die aneinander gekapselt sind. Und das war so intensiv. Das war die intensivste Spielerfahrung. Für mich war Alone in Dark auch nie mehr als dieser eine Raum. Aber trotzdem war da auch eine Faszination, ne? So dieses, oh, das ist so aufregend.
Ja.
Konnte ich halt nicht lange spielen und es war auch relativ zeitgleich mit Alone in the Dark 3, was mir mein Bruder da auch gezeigt hatte, was ich auch super gruselig fand, schon alleine aufgrund der Musik. Aber da habe ich halt viel zugeguckt. Also dieses Zugucken war dann einfach so mega spannend.
Absolut.
Und toll. Und deswegen kann ich mich da fast weniger an die zu der Zeit zumindest fast weniger an die eigenen Erfahrungen erinnern, obwohl es die natürlich auch gab mit vielen Spielen. Aber es war auch viel so dieses, okay, ich gucke dann bei anderen zu.
Ja, ja. Ich kann das so ein bisschen zuordnen mit dem PC bekommen, weil ich ja mich sehr konkret daran erinnere, wie ich Warcraft 3, die Kampagne und den Multiplayer und dann bei Age of Empires 2 den Multiplayer alle in einem Internetcafé gespielt habe. Da habe ich ja schon ein paar Mal drüber auch gesprochen, dass ich mich da regelmäßig nachmittags nach der Schule zu der Grundschule begeben habe, weil in der Grundschule war dieses Internetcafé, wir hatten ein kleines Dorf. Internetcafé sollte man sich jetzt auch nicht ein großes, spektakuläres Ding vorstellen. Das
ich habe zum Beispiel gar keine Erfahrung mit Internetcafés.
Ja.
Das ist mir vollkommen fremd.
Das ist so eine schöne, es ist verrückt, dass das in unserem Dorf auch gab.
Ja, finde ich irgendwie auch.
Aber das war einfach einer, der halt in dem Dorf auch wohnte, der das gibt es auch immer noch. Das ist immer noch ein. Das ist halt einfach ein Jugendtreff. Und das Schild hängt immer noch dort und es ist immer noch so eingerichtet. Da ist halt, die haben halt dann zwei Räume und einer ist halt voll mit PCs und das weiß ich nicht, ob der das immer noch ist, weiß ich nicht.
Oh, das musst du mal eigentlich checken.
Spielen da
gerade Jugendliche Fortnite oder so? Was geht da gerade?
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das noch wirklich der Fall ist, aber da war halt auch ein Billardtisch war da. Da war ein Tischtennis-Ding und das war halt, das hat alles machen können. Das war sehr, sehr, sehr cool. Das
war quasi eine Arcade.
Es war eine Bar für Kinder. Eine Kinderbar.
Ja, aber auch so mit PCs und so. Es hat ja, dieses sich es treffen, um gemeinsam diese Art von Spiel zu spielen. Das ist ja eigentlich die Arcade-Erfahrung, die uns ganz oft fehlt in Deutschland.
Und was ich da halt am PC gemacht habe, war entweder die Warcraft 3-Kampagne zu spielen und Angst zu haben vor der Mission, wo man 30 Minuten überleben muss, weil das einfach eine feste Zeitinvestition ist, für die man bezahlen muss. Und man, weißt du, das ist einfach, jede Stunde kostet ja Geld oder jede halbe Stunde, ich weiß es nicht genau. Man hat dann ja auch nur begrenzt Zeit und Geld und darf da ja auch nur begrenzt vom PC sitzen. Man darf ja natürlich die Eltern, dann natürlich auch die Personen, denen das gehört, haben ja darauf geachtet, dass du nicht einfach 7 Stunden dich dahingesetzt hast vom PC. So sollte es ja nicht sein. Aber ich muss es immer aufteilen zwischen Age of Empires 2 Multiplayer, aber auch die Kampagne habe ich auch gespielt, aber hauptsächlich Multiplayer. Warcraft 3 Kampagne Multiplayer und Chatten, weil das natürlich auch aufregend war. Also ich bin da immer in einen so einen Chat Raum im Internet gewesen und habe da halt mit Leuten gechattet und dafür dann auch eben Geld bezahlt, weil es zu Hause kein Internet gab, zu dem Zeitpunkt noch. Und das war alles sehr, sehr aufregend und das kann ich so ein bisschen zuordnen, denn Warcraft 3 erschien ja 2002 und 2004, also diese ganzen Shooter, die habe ich dann schon zu Hause auf meinem PC gespielt. Das heißt, Ende 2003, Anfang 2004 gewesen sein, dass ich mir dann einen eigenen PC tatsächlich, dass ich ihn gekauft habe oder wahrscheinlich geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was da die Hintergründe waren. Da müsste ich mal bei meinen Eltern nachfragen, ob die das noch wissen. Wo dann die Änderung war. Also ich weiß noch, wie aufregend es war, Warcraft 3 einfach zu Hause spielen zu können. Ich habe mir da die Battle Chest gekauft, wo das Add-on bei war und die Lösungsbücher, die ich bis heute noch habe, die mir so großartig geholfen haben bei unserem Versus-Match, zu einem gloriosen Ende zu führen. Die liegen immer noch zu Hause tatsächlich und das war ein ganz großer Moment, diese Kampagne, weil ich habe die ja dann nie komplett alles gespielt. Ich habe, glaube ich, die erste Menschenkampagne vielleicht mal durchgespielt oder die erste Ork-Kampagne, aber das war's dann vielleicht. Und das war alles ganz, 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 ganz aufregend, bevor es dann halt später zu den großen Releases dann ging.
Meine Warcraft 3-Erfahrung ist ja die, dass ich war da mal in so einem Laden, wo es PC-Spiele gab, mit meinem Cousin und er hat sich Warcraft geholt, was ich zu dem Zeitpunkt noch mega uninteressant fand.
Mhm.
Also auch so,
Warcraft, also Warcraft 3.
Keine Verbindung, Warcraft 3. Und ich weiß nicht mehr, was ich mir geholt habe, aber ich glaube, ich habe mir auch ein Spiel geholt. Ich weiß leider nicht mehr, was das Ding war. Welches Spiel war das, was ich für Warcraft 3, das würde ich super gerne wissen, aber wirklich. Es fällt mir gerade wirklich nicht ein. Aber ich habe dann halt auch mal Warcraft 3 gespielt, so ein bisschen widerwillig, als ich bei ihm auch ein bisschen zugeguckt habe. Und dann fand ich das voll toll und habe das halt durchgespielt und das war noch, gab es halt nur Reign of Chaos, das war nur die erste Kampagne und später kam dann das Add-on. Aber ich finde ganz witzig, wie wir uns momentan in zwei Timelines bewegen, weil deine ist schon so 5-6 Jahre nach
meiner. Ich bin quasi im Alter genau. Aber dadurch, dass du auch ein bisschen älter bist als ich, bin ich dann immer ein bisschen weiter als du. Deswegen, das meinen wir damit, dass es ein bisschen unstrukturierter ist. Ich habe auch angefangen mit Timestamps, aber ich glaube, das gebe ich auf. Das wäre, glaube ich, sehr ungeordnet. Das
wird tatsächlich sehr schwierig bei dem Podcast.
Aber deswegen, wir reden einfach mal weiter. Wir gehen jetzt wieder zurück in der Zeit.
Erinnerst du dich, kannst du dich konkret erinnern an Erfahrungen einerseits mit alten CRT-Monitoren, den großen Chonks, und was es da so für Eigenheiten gab und mit so Sachen wie alten PC-Mäusen zum Beispiel. Also hast du noch eine aktive Erinnerung an eine Maus, die nicht mit einem Infrarotsensor?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall.
Sondern mit einem Rad.
Maus, genau. Ja. Die, also ne, diesen Ball, diesen meinst Ball, du, genau.
Also Mausrad zum Beispiel gab es ja auch noch nicht. Es gab am Anfang Linksklick, Rechtsklick.
Und genau, und du hast auch drunter den Mausball gehabt, den du bewegt hast. Da habe ich seit sehr langer Zeit, ich weiß nicht, wie heißt das denn? Heißt das Mausball? Ich habe gar keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das, also hat bestimmt einen offiziellen Namen, aber ich sage auch mal einfach Ball.
Ja, da habe ich sehr lange nicht mehr dran nachgedacht, aber ich kann noch, also ich spüre das in meiner Hand, wenn du diese Maus hochhebst und wieder hinstellst, wie dieser kurz nachgibt, so wie du diesen Druckmoment hast.
Genau, ja,
hast,
es ist so eine ganz, ganz eigene Haptik. Und es ist vor allem auch, ich erinnere mich auch sehr an dieses, okay, ich mache das Ding auf, du drehst diese Scheibe kurz, dann kommt dieser Ball raus und noch zusätzlich ein richtiger Flusenteppich, den du mit rauskratzen musst, damit diese Räder wieder richtig funktionieren. Weil das finde ich schon faszinierend, dass sich da die Funktionsweise so geändert hat, obwohl wir sie eigentlich auf genau die gleiche Art und Weise benutzen, diese Geräte. Nur heute, also heute, ich benutze ja eine vertikale Maus momentan, aber selbst die haben ja zusätzliche Tasten, die ich selten benutze, aber.
Also mir fällt es schwer, konkret irgendwelche Problemchen oder sowas festzumachen, auch mit so dem Monitor. Dafür war ich dann, glaube ich, wiederum zu jung, als dass ich da irgendwie selbst groß was mitgemacht habe. Aber ja, auf jeden Fall. Also die CRT-Monitore, die habe ich da auch noch sehr bewusst mitbekommen. Und das müsste dann halt die Mitte der 2000er sein, dass man bei mir dann durch einen Nicht-CRT-Monitor ersetzt wurde.
Ich weiß noch, dass es so ein paar Einstellungen gab, dass so wirklich so die Krümmung des Bild, also des tatsächlich dargestellten Bildschirms einstellen konntest, wie sehr das dann auch passt an den Rand vom eigentlichen CRT und Kontrasteinstellungen und so ein Kram. Also da gibt es schon ein paar Sachen, in gewisser Weise hat man Abwandlungen davon heute noch, aber damals haben die ja nun mal komplett anders funktioniert. Heute gibt es ja wirklich so diese Bewegung, ne? Digital Foundry reden da ja oft von dieses, okay, CRT-Monitore haben immer noch eigentlich Vorteile auf einer visuellen Ebene, die Art und Weise, wie dort das Bild dargestellt wird, sorgt einfach für bestimmte andere Eigenschaften, die halt Flachbildschirme nicht haben. Aber ich weiß auch noch, was für ein großes Ding es war, meinen CRT auszutauschen gegen den ersten Flachbildschirm und wie viel Platz man plötzlich hatte. Und die Dinger waren ja auch so schwer. Das sind ja richtige Hoshis gewesen, vor allem, wenn du ein bisschen größeren Bildschirm haben wolltest. Und das war schon ein Event, den mal auszutauschen, dann gegen den ersten gegen das erste Flat-Panel. Und ich weiß aber auch noch, dass das, also das weiß ich aus heutiger Perspektive ein bisschen mehr als damals, weil damals war es einfach nur toll. Aber das war kein guter Bildschirm, den ich da hatte, der Flachbildschirm, der hat geschliert.
Ja, ja.
Und
aber das war trotzdem das Krasseste.
Keine gute Reaktionszeit, das einfach war trotzdem
ein Flachbildschirm, ja. Der Begriff Flachbildschirm, den gibt es natürlich, also den habe ich auch sehr lange nicht mehr gehört, weil also ist der einzige Art von Bildschirm, die es heutzutage eigentlich gibt. das sind wirklich tolle Anekdoten.
Es ist halt da wirklich noch so die andere Zeit. Und ansonsten bei den Spielen war es bei mir dann viel die Maxis-Spiele. SimCity 2000 vor allem, kann ich mich sehr viel dran erinnern, sehr viel gespielt, super tolles Spiel. Sim Tower fast noch mehr gespielt, wo ich ja heute gerne eine neue Version von hätte, die nicht dieses Project Hi-Rise ist, weil davon bin ich jetzt nicht der größte Fan. Dann sowas natürlich wie Lemmings. Anu, hast du gerade erwähnt, fällt für mich auch so in diese Kategorie. Ja. Und ich kann mich noch so, also ein Spiel hatte ich auch mal in einem Stream, das heißt Golden Gate Killer. Das hat mein Bruder gespielt. Mhm. Also der hatte das und dann habe ich das auch mal gespielt. Und es ist so ein FMV-Detektiv-Spiel, was heute keiner mehr kennt. Es hat auch kein großes Profil, wenn du jetzt online danach suchst. Es ist wirklich ein Nischending. Aber ich weiß noch, das war halt auch so ein Wow-Moment, dieses, ich sehe echte Schauspieler auf meinem PC in Videos. Mhm. Das war voll das Novum. Mhm. Also ich kann da noch nachvollziehen, was für ein Ding FMVs waren in der Hinsicht, aber da habe ich recht wenig Berührung mit. Also ich kann mich an Golden Gate Killer erinnern, aber ich habe zum Beispiel nicht irgendwie Tex Murphy oder sowas gespielt.
Ja, nee, da bin ich auch komplett raus. Aber das ist ganz schön, dass du dazu kommst, weil Tex Murphy ist ja auch ein Adventure gewesen, ne? Wenn ich mich nicht erinnere. Und das ist bei mir auch eine feste Zeit. Also diese Zeit, wo ich halt kein Warcraft 3 oder sowas zu Hause spielen konnte, wir hatten schon einen PC. Aber das war eine Mischung aus, wir hatten langsames oder kein Internet und der PC war auch nicht besonders leistungsstark. Das heißt, ich konnte da jetzt nicht einfach ein Warcraft 3 locker drauf spielen. Was ich aber in der Zeit gespielt habe, waren Point-and-Click-Adventures. Und da erinnere ich mich halt konkret dran. Das ist die Zeit, wo bei mir Syberia die Faszination herkommt. Das ist die Zeit, in der ich sowas wie The Moment of Silence gespielt habe. In der ich Runaway gespielt habe. Und in den folgenden Jahren. Und das finde ich deswegen eigentlich rückblickend ganz schön, dass es diese Zeit gab, dass ich vielleicht aus einer Not heraus gar keinen Zugriff auf diese anderen Spiele hatte, die aber auch zu großen Teilen natürlich auch einfach eine zu hohe Altersfreigabe für mich gehabt hätten. Also viele der Action-Spiele, die dann damals erschienen. Aus einer Mischung aus all diesen Komponenten entstand dann halt, dass ich hauptsächlich Point-and-Click-Adventures auf meinem eigenen PC spielen konnte. Und an viele davon bin ich halt dann auch durch meinen guten Kumpel Mark gekommen, den ich so oft hier erwähne, weil der einfach meinen Videospielgeschmack und meine frühe Videospielentwicklung so sehr beeinflusst hat, was immer noch sehr, sehr faszinierend ist. Und der hat dann ja auch später mich zu Gothic gebracht, hat mich zu Mafia gebracht, er hat mich zu Splinter Cell gebracht. Das sind all die Spiele, die ich bei ihm das erste Mal auf einer GameStar-DVD, wo wir Videos zusammen geguckt haben, gesehen habe oder so.
Bis auf Splinter Cell würde ich auch sagen, sehr sind es halt PC-Franchises.
Ja, genau. Splinter Cell war für mich auch ein PC-Franchise tatsächlich, einfach weil ich das durch die GameStar kennengelernt habe und das war mir dann erst später, wurde mir erst später bewusst. Und ich habe die ja auch dann bis Double Agent alle auf dem PC immer gespielt und bin dann erstmal umgestiegen. Also wirklich diese Point-and-Click-Adventure, da habe ich so tolle Erinnerungen dran. Das ist für mich so schöne Erinnerung, wie ich da in meinem Kinderzimmer sitze und einfach diese Geschichten erlebe und mich daran verliere.
Also das Genre ist für mich auch eins der großen damals gewesen und den Anfang machte bei mir Monkey Island 3, zumindest ist das das erste, an das ich mich konkret erinnere. Curse of Monkey Island war wirklich dieses, okay, das ist einfach Zeichentrick, das du hier siehst. Das ist ja heute noch beeindruckend, wenn man sich das Spiel anguckt. Kann man glücklicherweise inzwischen ja auch problemlos auf modernen Systemen spielen und kaufen. Und das ist auch heute noch eins meiner Lieblingsspiele. Also da habe ich auch ganz, das habe ich halt mehrfach einfach hintereinander weggespielt. Einfach, weil ich es lustig fand. Habe das total gemocht. Heute weiß ich die deutsche Sprachausgabe immer noch super zu schätzen. Ich finde, die ist immer noch top. Aber ich habe es dann halt auch mal auf Englisch gespielt. Und ich mache auch Dominic Armato total gern. Norman Matt heißt der, glaube ich, der deutsche Guybrush-Sprecher, den ich auch super fand. Und später habe ich dann mal die alten nachgeholt. Da habe ich dann mal Monkey Island 1 und 2 gespielt. Fand die auch noch top. Musste aber da dann wirklich, also auch bei Monkey Island 3, ich glaube, ich auch mal Lösungen benutzt. Allerdings frage ich mich, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe gar keine Lösung benutzt.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, ich habe wirklich mich durchgebissen, weil ich wüsste gar nicht, wo ich eine Lösung hergehabt haben sollte.
Ja, das wüsste ich jetzt auch. Also
im Internet war das wirklich
noch gar nicht. Man hat ja, also Magazine gibt es ja auch, weiß ich. Für mich gerade auch schwer. Also ich muss auf jeden Fall eine Lösung benutzen, aber woher ich die gehabt habe, kann ich nicht sagen.
Ich glaube, ich habe teilweise wirklich gehangen an den Spielen. Also ja, weil sonst würde mir jetzt momentan nicht einfallen, wie ich da rangekommen wäre, außer halt durch irgendwie dann andere um Hilfe gefragt. Aber kann mich trotzdem erinnern, das durchgespielt zu haben. Und Monkey Island 3 ist ja jetzt auch nicht das Schwerste seines Genres. Also das ist ja ein Spiel, durch das man ganz gut durchkommt, auch mit rumprobieren. Und das hat so diese Liebe zum Genre zu der Zeit ausgelöst. Und vor allem auch die Liebe zu LucasArts. Weil ich mich dann auch erinnere, auch mal Indiana Jones gespielt zu haben. Indiana Jones in The Last Crusade. Das hatte ich durch eine Bestseller Games. Das ist so eine Zeitschrift gewesen, so eine Zeitschriftenreihe. Die waren immer so dünne Magazine mit, ich glaube, noch Tipps zu den Spielen. Aber vor allem war da immer ein Spiel drin, ein Bestseller. Und dadurch hatte ich das und dadurch hatte ich auch Alone in the Dark 3 und später sicherlich auch noch ein paar andere Spiele. Aber es sind zwei, die mir konkret einfallen. Und das war ja auch so ein Ding, ne? Ab und zu mal so Spielemagazine hatte ich noch nicht regelmäßig. Aber wenn ich dann eins hatte, halt immer mit den Discs. Und das war immer super faszinierend, die Discs zu haben und Demos zu haben und so einen Scheiß. Das war total toll. Und später, als es dann zu Abos wurde, war es halt wirklich das, was heute YouTube für mich ist. Weil ich ja einfach an meinem PC die GameStar-Videos rauf und runter geguckt habe.
Exakt. Ist immer, also man hat ja mit GameStar Premium auch Zugriff auf diese ganzen alten GameStar-Videos. Das ist immer noch eine der wohligsten Nostalgie-Bomben für mich. Und es gibt auch ein paar YouTube-Channel, die das so inoffiziell hochgeladen haben, diese Klassik-DVD-Videos. Da habe ich ganz viel Freude dran. Also ganz viel davon ist nicht besonders gut gealtert, wenn du es einfach jetzt neu das erste Mal sehen würdest. Aber als reiner Trip zurück in die Kindheit geht wenig besser
oder,
als das.
Oder aus historischem Interesse.
Aus historischem Interesse.
Zu sehen, okay, wie sehen Videospielvideos in Deutschland heute aus und wie sahen sie damals aus?
Ja, weil das sind ja die Pioniere, also wirklich. Ja, viel, total. Also, viel anderes gab es da ja auch nicht in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, ganz früh.
Naja, halt das, was du auf Magazinen hattest.
Genau. Ne?
Und die GameStar war da, glaube ich, produktionstechnisch mit.
Ja, die waren ein Vorreiter, vorn, auf jeden Fall, mit ihrer DVD. Das war ja auch das, was mich dann wirklich bei Andy gefesselt hat, dieses Magazin zu kaufen und dann diese Film-DVD. Dann legst du die DVD ein, guckst die anderthalb Stunden durch oder wie auch immer lang es war. Da habe ich alles geguckt, immer. Es war ganz, 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 ganz viel Freude. Ich bin gerade ganz tief in so eine Nostalgie-Schlucht gefallen, als du Monkey Island, also Fluch von Monkey Island gesagt hast. Weil das ist halt ein Spiel, was ich am PC meiner Tante auch gespielt habe. Auch das habe ich schon ab und zu mal erwähnt. Man merkt, wie sehr ich auch da gerade beim PC-Spielen dann über anderer Leute PCs irgendwie gebildet wurde in dieser, also in diesem Hobby, weil die dann hatte wiederum andere Spiele auf ihrem PC, die hatte halt selbst drei Kinder und also meine Cousinen, und wenn die dann nicht da waren, durfte ich dann mal bei denen im Zimmer pennen, weil die irgendwie, die sind älter als ich, das heißt, die waren dann auch mal öfter unterwegs, und ich konnte dann dort bei denen pennen und dann mit dem PC eben den ganzen Abend spielen und hab dann dort halt ganz konkret Monkey Island gespielt. Die hatten auch Monkey Island 1 und 2 dort installiert, aber das war also für mich recht natürlich, dass ich dann zu 3 mich hingezogen gefühlt habe. Dune habe ich da, die Echtzeitstrategie-Spiele, viel gespielt. Oh ja, das ist ja das exakt, dass Dune 2000 war es in meinem Fall, ist ja Dune 2. Ich
fand das gruselig, das
Spiel. Absolut gruselig mit den Würmern. Ja. Wenig hat mir mehr Panik verbreitet als dieses Gefühl, dass der Wurm gleich kommt. Und wenn er dann wirklich kam, Command Conquer fand bei mir gar nicht statt, sondern bei mir war das halt einfach Dune, was ich immer noch sehr, sehr lustig finde.
Bei mir schon, aber nur in geringer Kapazität. Also Command Conquer kam dann erst etwas später.
Ja. Und dann gibt's noch dieses Spiel, über das wir schon mal gespielt haben, diesen Age of Empires Abklatsch America. Dieses Echtzeitstrategiespiel, was nicht besonders toll sein soll, von dem, was ich überall als Testbericht über dieses Spiel lese, rückblickend. Aber auch das unglaublich viel gespielt damals. Und wenn, das ist wirklich, also ich erinnere mich noch daran, wie es da einfach roch, nicht weil es da schlecht roch, einfach dieser nostalgische, das Gefühl, da morgens aufzuwachen, um 6 Uhr morgens an einem Sonntag in das Bett meiner Tanne zu springen oder ans Bett zu rennen, sagen, darf ich spielen? Ja, Jesus Christ, verpiss dich, Kind. Und dann
Wortlaut.
Schnell wieder zurück ins andere Zimmer gerannt und dann halt den PC angemacht und dann bis zum Frühstück dann gezockt. Das sind ganz, ganz, ganz wunderbare Erinnerungen. Und die wohnen auch immer noch in dem Haus, und wenn ich dann in NRW bin, besuche ich die natürlich auch regelmäßig. Da haben wir immer noch unsere Weihnachtsfeiern. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Das ist süß. Ja.
Ja, ich habe ansonsten noch konkrete Erinnerungen auch an den Ärger mit dem PC. Mhm. Also gerade zu so Windows 98 Zeiten, und ich hatte auch mal eine Zeit lang Windows ME. Das war, also wie oft oder wie essentiell es dazugehörte, dass dieses Ding halt ab und zu abstürzt und freest komplett und einen Bluescreen bekommt. Und dann musste erstmal den Sandisk durchlaufen lassen oder Scandisk oder wie auch immer es hieß, durchlaufen lassen. Dieses blaue Ding, wo der gelbe Balken sich gefüllt hat, weil er nicht rechtmäßig heruntergefahren wurde.
Manchmal
in den Sicherheitsmodus reingehen, um da irgendwas zu checken, ob du da irgendwas beheben kannst, falls gerade was nicht funktionierte. Und selbst damals vor allem auch sehr wenig Ahnung davon zu haben. Also sehr viel einfach rumprobiert. Was ja aus heutiger Perspektive, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe, mache ich das eigentlich immer noch so. Also es ist halt viel auch Voodoo gefühlt, weil manchmal ist es ja wirklich, das ist ja auch die Erfahrung hier bei unseren Studio-PCs, du machst wirklich 10-mal das Gleiche und einmal davon funktioniert es nicht.
Yep.
Und du weißt halt nicht, warum. Dann steckst du alles nochmal aus und wieder ein, und dann geht's manchmal nicht, und dann machst du da eine Einstellung und dann geht's und du denkst so, ja, okay, eigentlich habe ich nichts erreicht, aber es funktioniert wieder.
Ja.
So. Und das war halt auch so richtig, das finde ich halt aus heutiger Sicht gerade faszinierend, weil Windows 10 stützt mir einfach nicht mehr ab.
Ja,
das stimmt. Kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal Windows so richtig, richtig abgestürzt.
Ich hatte jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit einen Bluescreen, aber es war auch ein einzelner. Und man weiß ja auch nie, wie sehr es da an der Hardware liegen könnte oder sonst irgendwas. Aber ja, das ist ein Riesen, das muss man wirklich mal festhalten, das ist ein Riesenunterschied.
Genau, und das also ist auch gut so, ne?
Ja.
Aber ich finde das einfach
natürlich
faszinierend, wie leidensfähig ich dann auch war als Kind und Jugendlicher und wie viel Geduld da teilweise dann auch da war. Weil ja zum Beispiel so diese Erkenntnis, okay, ich defragmentiere zum 10. Mal meine Festplatten und es funktioniert immer noch nicht so wie es soll, oder ich habe mir irgendein Virus eingefangen oder so ein Kram, musste halt Windows neu aufsetzen. Und das war voll die Aufgabe, Windows neu aufzusetzen.
Ja. Das ist tatsächlich, aber das ist nie und das wird auch nie aus meinem Kopf rausgehen, dass das was Unglaubliches ist.
Dabei ist es heute so einfach.
Heute machst du das ja wirklich mit zwei Klicks und dann macht er das automatisch und du hast wieder einen frischen PC dort. Aber in meinem Kopf ist das Krasseste, was man machen kann mit PC. In meinem Kopf ist das so aufwendig und ich habe aber auch noch diese Tage in Erinnerung, wo man, so heute wird nichts gemacht, außer der PC neu aufgesetzt.
Ja, genau, das ist wirklich so eine Tagesaufgabe.
Wirklich.
Weil du halt auch dann alles bereit haben musst und so. Und vor allem, heute ist es ja auch so, Windows zieht sich ja einfach alles, was es braucht, aus dem Internet. Und damals musstest du ja wirklich für alles die Treiber-CDs oder Disketten oder was auch immer parat haben.
Und in meiner Wahrnehmung hatte niemand ein Original Windows. In meiner Wahrnehmung hatte jeder davon irgendeine raubkopierte Variante mit irgendwelchen Keys, wo ich nicht weiß, wo die herkamen.
Nee, ich glaube, wir hatten tatsächlich ein richtiges Windows.
Das kann, also ich war jung, es kann sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich, meiner Erinnerung nach, war dieses ganze Digitale immer noch sowas Weirdes und Einzigartiges, wo gar kein wirkliches Gefühl für irgendwie Eigentum oder sonst was bestand. Das war alles, das holt man sich halt, kriegt man hier, da.
Und ich habe im Kopf als Kind, als ich noch den ganz alten horizontalen PC hatte, und verzeiht übrigens, dass wir so Hardware ungebunden darüber reden, weil ich kann euch nicht mehr sagen, oh, das war ein Pentium 2, so und so, weiß ich ja nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Voodoo 2 hatte, viel weiter geht's dann auch nicht. Aber eben auch, dass Upgrades wurden von so einem PC-Experten gemacht, der das auch für die Büro-PCs von meinem Vater gemacht hat, dadurch kannte der den, und der kam einfach ab und zu. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ob ich irgendwann mal gesagt habe zu meinen Eltern, oh, die Spiele laufen nicht mehr so gut, und dann wurde es geupgradet. Sondern einfach random ist das ein paar Mal passiert. Und ich habe mich dann auch immer gefreut und hatte auch sehr großen Respekt vor dem, weil der kannte sich ja aus, ne? Es war ja so ein Zauberer. Aber war auch sehr neugierig und habe dann halt auch immer zugeguckt, wie der den PC aufgemacht hat und das alles ausgetauscht hat und so.
Das war aber auch damals ein extrem wertvolles Wissen, würde ich behaupten.
Ja, genau. Ich glaube halt, dadurch ist auch entstanden, dass ich das dann halt auch selbst machen wollte.
Ja.
Also dadurch ist, glaube ich, so dieser Anfang gekommen von, okay, die Berührungsangst ist so ein bisschen verschwunden.
Genau, das hatte ich leider nie.
Genau, da jetzt irgendwie zu interagieren auf der Hardware-Ebene, weil das ist ja heute auch noch so problemlos, dass ich da Hardware austausche, weil es ja, das ist auch einfacher geworden heute, muss man dazu sagen. Also das geht auch ein bisschen leichter. Aber da kann ich mich dann auch dran erinnern, an die ersten Male, wo ich dann mal selber irgendwie Grafikkarte, RAM oder hast nicht gesehen, ausgetauscht habe. Aber ich habe jetzt nicht groß, also dieses Interesse ging nie so weit, dass ich jetzt einerseits wirklich irgendwas rumgelötet habe oder auf der anderen Seite irgendwas programmiert habe.
Ja.
Weil das war dann eher so, als ich im Gymnasium später die Erfahrung hatte vom Informatikunterricht, habe ich eher gemerkt, ah, okay, nee, der ganze Informatikkomplex. Ich dachte immer, das wäre was für mich, weil ich Computer interessant fand. Aber
es ist was,
vielleicht war es auch der schlechte Unterricht, weil es war wirklich kein guter Unterricht.
Naja, aber es ist ja schon was sehr
langweiliger
anderes.
Lehrer. Trotzdem war es dann etwas, wo kein großes Interesse da war, von wegen, okay, ich programmiere mir hier jetzt was selbst. HTML war da am ehesten mal was, wo ich Interesse hatte und ein bisschen Motivation, aber
das,
mehr nicht.
Das meine ich tatsächlich auch, wenn ich darüber rede, wie wertvoll das damals war und wie krass das war, weil mir kommt da die Anekdote von Danny O'Dwyer in den Sinn, der Videospieljournalist aus Irland. Sein Ire?
Ja, ne?
Aus Irland, der halt erzählt, dass er mit 16 Videospiel-Websites oder einfach nicht Websites, nicht Videospiel, sondern Websites bauen konnte und gebaut hat oder als Jugendlicher generell und damit echt viel Kohle gemacht hat, dass er da halt eine kleine Firma quasi gegründet hat als Jugendlicher, und das war damals halt noch so ein magisches, völlig unverständliches Ding, wo es halt auch keine großen jetzt Firmen für meistens gab, gerade wenn wir über irgendwie darüber reden, dass irgendeine kleine Dorf oder aus einer kleinen Stadt irgendeine Firma eine Website will, dann gab es da entweder nicht wirklich die Anbieter oder die Anbieter waren viel zu teuer. Und dann sind sie halt zu diesem 16-Jährigen gegangen und der hat dann für seine Verhältnisse sehr viel Geld dafür bekommen, dass er denen so eine Website hingeklatscht hat. Und das, daran muss ich denken, wenn du über diesen magischen Mann redest, der vorherkommt und deinen PC besser macht.
Ja, genau.
Weil für viele Leute hatte das einfach magische Komponenten, sich da auszukennen.
Ja, genau, dieses mit dem PC auskennen. Deswegen ist das auch so gekommen. Meine Mutter konnte das immer. Also die hat da gar keine Berührungsangst gehabt und so und hatte auch immer einen Bürojob, wo sie mit PCs interagiert hat, und ist da heute auch noch recht flott. Und mein Vater immer das Gegenteil, obwohl er auch mit PCs zu tun hatte. Aber der, also ich glaube, heute hat er gar nichts mehr mit. Ich glaube, da ist es dann ähnlich so, dieses, was ist Linksklick, was ist Rechtsklick.
Ja, ja, das, ja, also das ist halt wirklich so. Entweder du bleibst halt wirklich dabei, also wenn du nicht so richtig, wenn das nicht dein Haupthobby ist, ich glaube, dann oder bist halt du Arbeit. Irgendwann mit, ja. Ja, oder Arbeit, genau, dann bist du irgendwann, wenn du älter wirst, raus, weil es einfach dann zu sehr von dir weggeht, weil du musst ja aktiv dabei bleiben, um diesen Sinn für diese Geräte beizubehalten, um dann aber auch die Neuerungen mitzubekommen. Und ich glaube, wenn du dann mal irgendwann diesen Anschluss verpasst, dann ist es sehr, sehr schwierig, in einem höheren Alter dafür. Es sei denn, du bist halt wirklich ein wirklich sehr lernbegeisterter, geduldiger Mensch. Das gibt es ja auch ganz viel. Und da wird es bestimmt auch einige Zuhörer von uns geben. Wir haben ja auch einige etwas ältere Zuhörer und Zuhörerinnen, da musst du dann wirklich eine besondere Lernfähigkeit haben und eine besondere, wie du sagst, Begeisterung für das Lernen dieses Hobbys.
Motivation oder, muss halt da sein.
Genau, oder du musst halt wirklich dranbleiben. Das ist dann mein Plan.
Der PC ist für mich da so ein zweischneidiges Schwert, weil ich mich halt auch an all diese Probleme erinnere, wenn mal was nicht funktioniert hat und dann einerseits an die Befriedigung, es zu lösen. Also gerade wenn man selber so eine Weile braucht, raufzukommen, man probiert so verschiedene Sachen aus und dann funktioniert es und dann ist es so, oh, geil. Weil ich war dann auch, also in meiner Familie war dann ich dann immer der, zu denen meine Eltern gekommen sind, wenn mal bei ihnen was nicht funktioniert hat oder andere Verwandte und die dann gefragt haben, kannst du mich hier mal raufgucken? Und dann habe ich das meist auch irgendwo hinbekommen. Aber andererseits ist es halt auch so ein Frust, der heute zum Glück größtenteils weg ist, weil alles sehr viel automatisierter funktioniert, gerade mit Safe Games oder so, weil da erinnere ich mich auch noch an Sachen, wo ich so ich will Windows neu aufsetzen oder habe eine neue Festplatte oder sowas und will das machen und ich habe so alle Saves zusammengeklaubt und dann stelle ich fest, ach nee, scheiße, der eine hat sonst wo gespeichert oder gar nicht richtig gespeichert und dann ist halt ein Safe Game weg und da erinnere ich mich halt an mehrere Beispiele, wo zum Beispiel bei Freelancer mein Save weg war und da habe ich sehr viel Zeit investiert und war da total frustriert, weil ich dachte, ich hätte alles gesaved, aber hatte ich dann doch nicht. Oder zum Beispiel meine Warcraft 3 Maps, wo ich selber mal sehr viel Zeit mit verbracht habe, was zu basteln und das dann, wo ich dann festgestellt habe, sehr viel später, okay, ich habe die Dateien noch, aber die sind halt verschlüsselt. Also die kann ich nicht mehr öffnen. Und es gibt Programme, die eigentlich entschlüsseln, aber es funktioniert nicht 100% zuverlässig, deswegen ist das einfach weg.
Ja.
So. Und da denke ich dann manchmal so, oh, das ist so nervig. Und wenn ich halt auf einer Konsole spiele, habe ich das nicht. Also dieses, das war etwas, was ich früher nie verstanden habe, dieses, okay, auf Konsole spielen ist so gemütlich und so bequem und am PC dachte ich mir immer, ja, aber es geht doch schon. Mhm. Das kriegt man doch hin. So, heute stimmt das mehr als jemals zuvor, aber trotzdem kann ich es heute ein bisschen mehr nachvollziehen. Ja. So dieses, ja, nee, ich will den ganzen Scheiß nicht haben.
Ja.
Ich will einfach nur etwas einlegen, es startet und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht, ne? Basierend auf der Hardware, die du gerade hast, aber es ist jetzt.
Das ist ja jetzt gerade weniger ein Problem, richtig, denn am Anfang dieser Generation.
Beziehungsweise, wenn du noch die Base-Consoles hast, ist es vielleicht mehr ein Problem als
Also wenn du die Last-Gen-Konsolen hast, meinst du? Ja, genau. Dann natürlich, aber wenn du halt eine Series X oder eine PS5 hast, dann bekommst du ja gerade im Kern die PC-Erfahrungen.
Also das hat sich ja sowieso so angeglichen. Auch die Hardware, auf der alles basiert, ist ja so homogen inzwischen, dass es da jetzt nicht mehr die PlayStation 3 gibt mit ihren Cell-Prozessor und so ein Scheiß.
Bei mir ist das, wie gesagt, nie so ganz passiert, dass ich das wirklich gelernt habe, wie ich mich damit auskenne. Und du hast auch noch hier in Berlin meinen PC zusammengebastelt. Und Mats hat das auch schon mal gemacht. Und die Büro-PCs, weil mittlerweile geht das. Mittlerweile kann ich das ein bisschen besser. Und ich habe das jetzt auch mal gemacht. Ich muss immer noch mal nachfragen. Also ich habe immer noch große Unsicherheiten dabei und großen Respekt davor, weil ich halt nie jemanden hatte, der mir das gezeigt hat, sondern es wurde dann wirklich für mich gemacht und es ist dann nie passiert, dass mir das gezeigt wurde.
Das erste Mal selber eine CPU einbauen mit Kühlpaste raufmachen und so war aber auch, also da liefen wahrscheinlich ein paar Schweißtropfen
mit in die CPU.
Ja. Da fehlt eigentlich nur die Agentenmusik im Hintergrund, weil es sich so anfühlt wie, oh mein Gott, was mache ich hier?
Ja, klar. Man ist ja auch, aber da ist man ja auch wirklich immer nur wenige Zentimeter vom Desaster entfernt.
Ja, naja, vor allem, aber du bist ja halt auch bewusst, wie teuer das ist, was du gerade in den Händen hältst, dieses kleine Ding.
Hast du es gesehen? Das muss ich kurz diese Anekdote erzählen. Einer hatte sich eine neue GeForce, ich glaube es war eine 3090 sogar gekauft, sehr viel Geld dafür bezahlt, nee. Und da war, die hat sehr überhitzt und wurde sehr laut. Und wirklich sehr, sehr doll überhitzt. Und der hat die dann tatsächlich aufgemacht und die Garantie quasi damit zerstört. Aber hat dann es gibt einen Teil bei der Grafikkarte und ich kenne mich da wirklich, da kenne ich mich gar nicht mehr aus, aber auch die nutzt halt Kühlpaste wohl, oder wie nennt man das, Wärmepaste? Wie nennt man das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und da klebte so ein Fingerhandschuh drin. Beim Zusammenbauen von diesen Grafikkarten nutzen sie halt so klein, also es sieht aus wie ein Kondom. Ist mal ein Fingerhandschuh, genau, so ein Fingerhut. Und beim Zusammenzimmern dieser Grafikkarte wurde versehentlich in dieser Kühlpaste so ein Gummiteil, dieser Fingerhandschuh mit rein, weiß ich nicht, mit reingebaut. Und das war das Ding, was das halt so heiß gemacht hat. Und das denke ich mir auch, du bezahlst irgendwie, was weiß ich, wie viel bezahlst du von der 3090 dieser Tage? 1000 Euro? Ich habe gar keine Ahnung. Ich
glaub, 1000 Euro ist ja der normale Preis.
Ja, dann bezahlst du noch deutlich mehr sicherlich. Und dann findest du so einen Effen-Gummihandschuh da drin. Fand ich auch toll. Worauf ich aber hinaus wollte, das hatte ich nicht, sondern bei mir ist der große Moment, ich lerne jetzt, wie ein PC funktioniert. Das war bei mir, wo ich gelernt habe, ein Spiel zu installieren. Und das war mit Baphomets Fluch. Das weiß ich noch sehr genau, weil Baphomets Fluch war bei mir das Spiele-Äquivalent von Die Unendliche Geschichte und Free Willy. Das heißt, das habe ich ständig gespielt. Das habe ich wirklich, das war vielleicht noch konkreter mein Curse of Monkey Island. Das hatte bei mir auch eine sehr große Rolle inne, aber noch größer war es Baphomets Fluch, die Geschichte, die war zwar aufregend und auch erwachsen und spannend und brutal, aber auch wunderschön gezeichnet, deswegen durfte ich das auch ohne Probleme spielen, weil das nicht so aussah wie ein brutaler Crime-Thriller, der er eigentlich war.
So der Klassiker auch, weshalb, glaube ich, bei Anime dann teilweise nicht so geguckt wurde. Ja, exakt. Ist doch Zeichentrick.
Exakt. Und dann wirklich, dieses Spiel dauert 30 Sekunden und schon wurde ein Kaffee in die Luft gejagt. aber das war ein Spiel, da wurde mir dann wirklich mal, hat mir meine Mutter dann beigebracht, wie ich das installieren kann, weil ich irgendwann gefragt habe. Und da habe ich sogar eine recht konkrete Erinnerung dran, was ich sehr toll finde. Und Baphomets Fluch allgemein für mich bis heute eine der schönsten und nostalgischsten Erinnerungen. Und
keine Verbindung.
Wo ich den sehr geliebten zweiten Teil komplett übersprungen habe und dann direkt zum nicht sehr geliebten dritten Teil mit seinen 3D-Puzzle und mit seinen Kistenrätseln gespielt habe.
Oh well. Ja.
Ich würde einmal jetzt gerne zu dieser, obwohl, will ich jetzt schon zu der Zeit kommen? Nee, mach du erstmal nochmal, weil ich bin immer ein bisschen vor dir, weil ich wäre jetzt schon so mal zu dieser 2004er-Zeit gerne gekommen.
Also die ist ja bei mir auch sehr konkret. Ich würde vorher noch etwas anderes angehen, nämlich so diese Voodoo 2-Zeit, die es bei mir war, wo ich, das war das eine Mal, wo ich mich in der Kindheit wirklich erinnere, da war ich an der Spitze der Hardware-Pyramide für eine ganz kurze Zeit eigentlich nur, aber es fühlte sich halt länger an, weil diese Voodoo 2 wirklich alles gerockt hat, gefühlt. Ja. Und dann konnte ich so Sachen spielen wie Nice 2, dieses Autorennspiel, der Nachfolger von Have a Nice Day, der tatsächlich gar nicht so gut ist. Oder Incoming, mega geil aussehendes Spiel, gar nicht so gut. Aber ist egal dann damals. Aber ich glaube, damit habe ich dann auch noch, also die muss eine Weile in meinem PC gewesen sein, ich glaube, damit habe ich dann auch noch Unreal Tournament gespielt und so diesen ganzen Kram. Unreal Tournament war auch so, glaube ich, die erste Erfahrung mit, oh shit, das ist ganz schön brutal, das darf ich ja eigentlich nicht spielen.
Ja.
Weil ja, wenn du einen Rocket Launcher auf jemanden geschossen hast, der wirklich in seine Einzelteile zerspratzt ist, oder auch Unreal 1 gespielt, was ich mega gruselig fand zu der Zeit, oder Half-Life 1, war ja auch einfach ein richtiges Horrorspiel, bin ich ja auch als Kind jetzt nicht so weit gekommen. Und die ganzen Rennspiele. Need for Speed 2, mega viel gespielt. Die Special Edition hatte ich auch mal im Stream tatsächlich mal angeschmissen. Ist hat ein sehr simples Rennspiel aus heutiger Sicht, aber da haben mir die Strecken total Spaß gemacht. Da haben mir auch die Cheats total Spaß gemacht. Du konntest, glaube ich, als Dinosaurier durch die Gegend fahren, was sehr strange war. Oder halt Autobahnraser. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, auch sehr gern gespielt damals tatsächlich, weil man war halt in Deutschland unterwegs. Echt ein Scheißspiel, aber war egal.
Gar kein Problem mit gehabt, fand ich auch großartig.
Genau, Star Wars Episode 1 Racer, mega gemocht, das Spiel. War auch für mich ein PC-Spiel, genauso wie die Dunkle Bedrohung. Das fand ich tatsächlich aber schon als Kind doof.
Ja.
Was ich witzig finde, weil ich kann mich nicht an so viel erinnern, wo ich wirklich als Kind schon gesagt habe, nee, das spiele ich jetzt nicht weiter.
Ah, Quatsch.
Die Dunkle Bedrohung war tatsächlich eins davon, obwohl es ja viele Leute mögen.
Ich habe es auf der PlayStation gespielt und mochte es, aber ja, ich war halt auch noch jünger.
Ja.
Und bei mir war ich mochte alles, was man damals gespielt hat.
Tomb Raider war mega wichtig, weil die erste Erfahrung war, mein Bruder hat das auf der PlayStation gespielt und meine Mutter wollte nicht, dass ich zugucke. Aber irgendwann hatte ich die Spiele selber auf dem PC. Und meine primäre Erinnerung ist an Tomb Raider 3 und 4 gekoppelt, weil gerade 3 mit den Dinos fand ich einfach total toll. Ich mochte ja Dinos auch super gern und das war einfach cool, wie das da eingefügt wurde. Flight Simulator tatsächlich viel gespielt, den ersten. Da hatte ich sogar einen Joystick, diesen Sidewinder, Microsoft Joystick, mit dem ich das gespielt habe, mit dem ich später dann auch ein paar der Weltraumspiele gezockt hatte. Und was ich ja auch schon im Stream hatte, Lego Schach und Lego Creator. Wobei Creator habe ich als Kind nicht so richtig verstanden, aber Lego Schach tatsächlich sehr gerne gespielt, was ja eigentlich nur eine Art von Battle Chess ist, aber halt mit Lego-Figuren. Und dann nähern wir uns der Zeit, zu der du auch gerade möchtest, weil dann kamen Spiele wie Freelancer, ich habe gerade mit dem Safe Game erwähnt, das war voll das Aha-Erlebnis, dieses Spiel, was so Weltraumspiele angeht. Das ist, glaube ich, auch heute noch eins meiner Lieblingsweltraumspiele, müsste ich aber auch noch mal spielen.
Ja.
Leider heute auch Freelancer kannst du ja, glaube ich, nicht einfach so auf GOG oder so kaufen.
Nee, aber du kannst ja Star Citizen spielen, das ist egal, also.
Kann ich das einfach spielen? Reicht meine GTX 2080 dafür?
Ja, kommt auf den Patch an, habe ich mir sagen lassen.
Ist das so? Und dann halt auch Warcraft 3, dann halt auch GTA. GTA 3 war für mich erst ein PlayStation 2-Spiel, dann ein PC-Spiel, wie bei fast allen diesen Spielen. Vice City ist, glaube ich, das Einzige, was ich nur auf dem PC gespielt habe. Mhm. Und San Andreas dann auch erst auf der PS2 durchgespielt, dann aber auf dem PC nochmal.
Ja.
Weil das war trotzdem immer noch geil, das dann in der PC-Version nochmal zu spielen. Und eines der auch größten Spiele für mich war die Sims. Das haben wir ja auch in unseren Spiel des Jahres-Videos teilweise. Deswegen gehen wir auch nicht so intensiv auf die einzelnen Spiele ein, weil das so ein großes Ding war. Und dann halt die Interneterfahrung, ne? Diese erste Interneterfahrung, da bin ich auch bei dir. Also du meintest ja übers Internetcafé, aber wie genau war es dann bei dir mit dem ersten Internet? Würde mich auch interessieren, weil bei mir war es erst so, dass wir Internet zu Hause hatten an einem gemeinsamen Rechner.
Ja.
Und da musste ich immer aufschreiben, wann ich online bin, weil das über ISDN war und über Minuten abgerechnet wurde. Und halt noch mega langsam. Aber da sind ja viele Erinnerungen, die nicht direkt Spielebewandtnis haben, sondern es ist so, okay, ich habe hier diese Börse Kazaa, auf der ich mir Sachen runtergeladen habe, die immer so ein bisschen shady waren.
Ja.
Oder ich habe mir, ich glaube, durchaus schon offizielle Trailer angeguckt zu Dragon Ball Budokai auf der PlayStation 2, weil ich da mega gehypt
das
war.
Das fanden bei mir auch die meisten, also bis Giga Games fand das bei mir alles über DVDs weiter statt,
Ja, also genau, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder so alte TV-Total-Clips habe ich mir auch angeguckt, die wirklich in so kleinen Fenstern gespielt haben.
Ja, da warst du aber schon wirklich gut dabei.
Ja, also ich war da auch super fasziniert von, dass ich diese Videos, das war irgendwie total toll, wenn ich so quasi Fernsehen am PC hatte. Und dann kam eben diese, und das war dann 2004 muss das gewesen sein, das kann ich ziemlich genau sagen, 2004 habe ich zum ersten Mal Internet am eigenen PC bekommen und das ist auch die Zeit gewesen, wo ich nochmal so eine PC-Aufrüstung hatte und mit dieser PC-Aufrüstung kam Steam und Half-Life 2.
Da habe ich sehr konkrete Erinnerungen dran. Ja, das ist dann die Zeit, wo ich wirklich bewusst als Jugendlicher ganz konkrete Erinnerungen auch daran dann habe. Vorher, also das war die Zeit, wo ich dann selbst Gothic 2 spielen konnte, was vorher auch ebenfalls immer nur bei meinem Kumpel stattfand.
Wobei, ich dachte jetzt, du sagst, was vorher immer nur geruckelt hat oder so.
Nee,
aber über die Erfahrung würde ich eigentlich auch gerne reden, dieses auch da wieder die Leidensfähigkeit, Dinge zu spielen, die eigentlich nicht auf einem PC laufen, weil das ist wirklich oft passiert.
Ja, da habe ich wenig konkrete Erinnerungen tatsächlich dran, aber ist auf jeden Fall passiert. Also ich erinnere mich daran, dass ich sowas wie Hype The Time Quest gespielt habe, das Playmobil-Spiel von den Machern von Prince of Persia, Sands of Time und Splinter Cell, also amazing. Ubisoft Montreal, eines der frühen Spiele von denen, was ja auch super war. Das hat einen 80er-Schnitt auf Metacritic habe ich nochmal nachgecheckt.
Es ist richtig beliebt.
Genau. Erschien erst 2 Jahre nach Release auch in Deutschland, 2001 hierzulande erst. Und ich hatte das auf dem PC gespielt, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass das nicht gut auf diesem PC halt lief, okay, weil wir halt so lange einen veralteten hatten. Aber das habe ich auch, da bin ich nie weit gekommen und da will ich unbedingt eigentlich, also das habe ich so ein, das spüre ich in mir, dass ich das mal nochmal spielen will. Das
fände ich auch sehr interessant.
Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass man das gut, also dass man es das einfach aus der Box gut laufen kriegt, dieser Tage. Nur auf PC? Das gibt es auch für PlayStation 2, aber das ist, soweit ich weiß, kein guter Port, der auch nur in Europa erschien. Hm. Da müsste ich mich aber noch mal ein bisschen informieren. Dann die Zeit, wo ich dann halt bewusst gespielt habe, eben ab 2003, ab 2004, da hatte ich dann halt einen guten PC. Da hatte ich dann einen sehr guten PC, für den ich von meinem Taschengeld gespart habe, mir Sachen zusammengewünscht habe und wo ich dann halt wirklich Half-Life, wo ich Far Cry, also Half-Life 2, wo ich Far Cry, wo ich Doom 3 in einer okayen Einstellung mit okayer Framerate spielen konnte.
Ja, bei mir, also konkrete Spiele dazu finde ich es auch schwierig. Ich weiß, dass Lego Schach so ein Ding war, was nicht so flüssig lief. Bei dem Spiel ist das aber glücklicherweise nicht so schlimm.
Schön.
Oder was es ja auch manchmal gab, wenn du irgendwie Aufbauspiele gespielt hast, zum Beispiel Theme Park World, das dann schlechter lief, je größer der Park wurde und so ein Kram. Mhm. Also das gibt es ja auch heute teilweise noch, wenn man diese Art von Simulationsspiel spielt. Aber ich mag einfach generell diesen Gedanken, so, weil später war das dann Crysis nochmal, da kann ich mich auch konkret dran erinnern, wie ich versucht habe, wirklich die perfekten Einstellungen für dieses Spiel zu finden.
Oh ja.
Die es nicht gibt, tatsächlich. Also, falls ihr sie immer noch sucht, die gibt es einfach. das wollte ich nur nochmal anbringen.
Ja, ich bin da, muss da auch hier wieder leider, nicht leider, sondern ich muss auch hier wieder Marc danken, denn dank dem bin ich an Half-Life gekommen nur. Half-Life 2 war ja ab 18 Jahren freigegeben und wer ja ein bisschen rechnen kann, der weiß, dass ich 2004 13 war, deutlich zu jung, also um das Spiel zu spielen, und da waren auch meine Eltern, also Spiel ab 18 waren absolut gar kein Thema, das durfte auch nicht.
Ich musste 16 geworden in dem Jahr.
Ja, und dann war es wahrscheinlich für dich kein großes Problem mehr, gehe ich mal von aus, an 18er-Titel zu kommen.
Das weiß ich nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, wie ich mit Mitschülern in Elektroläden reinging. Und wir hatten einen, der war sehr groß und hatte eine sehr tiefe Stimme. Der wurde nie gefragt.
Ah,
sehr praktisch. Der war vor allem schon mit 12 so. Also der war mit 12.
Ja, ja, ich hatte auch so einen
12 Punkt. War der 21.
Ja.
Sehr, sehr eigenartig.
Ja.
Aber der konnte diese ganzen Sachen kaufen und ich weiß, dass er das ab und zu gemacht hat. Zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es gemacht hat, als ich mir Oni geholt habe auf dem PC.
Hell yeah.
Das Bungie-Spiel.
Hell yeah.
Und das war ab 16 und da war ich noch nicht 16. Und bei Half-Life, ich glaube, ich habe Half-Life online bestellt.
Ja, genau, das hat Marc halt für mich gemacht, weil der hatte ein Online, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es Amazon war, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gab es in der Form schon damals. Er hat es irgendwo jedenfalls online bestellt, weil er eben die Daten seiner Eltern hat, mit denen er es machen konnte.
Ich weiß also, nicht hundertprozentig, aber ja, es war.
Er durfte das, seine Eltern hatten da weniger ein Problem mit, also das war jetzt nicht, dass sie das, dass denen das egal war, sondern die hatten tatsächlich so ein Gespräch geführt mit ihm darüber und sind zum Schluss gekommen, dass es für ihn okay ist, auch diese 18er-Titel zu spielen mit 13, 14. Und kann ich auch respektieren, wenn du dein Kind einfach so einschätzt und wirklich dich damit beschäftigst, dann warum nicht? Bei mir war das nicht erlaubt. Ich weiß noch sehr, wie ich ausführlichst auf meine Mutter eingeredet habe, damit ich Panzers Phase One kaufen durfte. Panzers. Das war ab 16 freigegeben. Codename Panzer hieß es. Panzers, ja. Das war ab 16 freigegeben und das sah so geil aus und hat Games da so abgefeiert.
Aber warte, hatte deine Eltern was dagegen? Weil das war der.
Weil ab 16.
So ein, also ja, da, aber da wenn du so auf Screenshots guckst, dann ist das ja einfach.
Deswegen okay, durfte ich es dann. Genau, deswegen durfte ich es dann, weil es sah halt jetzt nicht ultra brutal aus.
Ja, ja.
Aber es war halt nichtsdestotrotz ab 16 freigegeben. Das da muss
historisch
ich
lernen.
Ja, ja. Da musste ich viel Diskussionsarbeit leisten und wurde dann schließlich, durfte mir dann die Packung kaufen, die ich auch heute noch habe tatsächlich. Ich glaube, die steht aber in Tönnesberg rum. Ja.
Ich habe auch noch ich habe viele dieser alten Spiele noch. Half-Life 2 ist ja auch so ein legendäres Ding, was in diesem DVD-Case kam mit einem Zettel drin.
Ja.
Und der Disc.
Ja.
Und das war ja volles große, eigentlich fast ein Skandal damals, dass du dieses Spiel hattest, wofür du einen Steam-Account anlegen musstest.
Mhm.
Und das ist aber auch so ein Ding, ich kenne, also
nein,
es gibt sie sicherlich, aber ich kenne tatsächlich keinen. Alle Leute, die ich kenne, die Half-Life 2 gespielt haben, haben sich das auch gekauft.
Ja, tatsächlich.
Weil das war schon schwerer zu umgehen.
Das war wirklich einfach, aber ich, also ich höre, würde mich extrem freuen, wenn ich diesen Post noch finden könnte. Ich guck mal ganz kurz, weil ich habe damals im Internet einen Post verfasst zu dem Installationsprozess zu Half-Life 2.
Tutorial-Post?
Ein quasi Erfahrungsbericht, denn Marc und ich waren gemeinsam in einem F1 Gaming-Forum.
Geil.
Sehr aktiv. Übrigens.
Das ist ja mega on-brand.
Das ist nicht nur mega on-brand, das ist so schon der coole erste Punkt. Und Marc hat vor einigen Wochen geheiratet, wo ich auf der Hochzeit zu Besuch war. Und da war tatsächlich, also er hatte ein Mitglied des damaligen Forums auch zur Hochzeit eingeladen, zu der er heute noch Kontakt hat. Er hat zu dieser Person noch heute noch Kontakt und hat ihn auch schon getroffen privat. Und ich habe den halt noch nie getroffen. Ich kenne ihn nur so als Erzählungen und aus meiner Interaktion, die ich mit 13 hatte, mit ihm in diesem Forum. Und den habe ich dann vor ein paar Wochen mit beide sind 30, getroffen. Und das war geil. Aber der kam wirklich da rein und wir haben uns so angeguckt. Ich habe so, du bist doch, oder so, ja, du bist doch, oh.
Das war, hast du dann die Usernames?
Oder? Wir haben uns tatsächlich erkannt. Und das war sehr, 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 sehr lustig. Und ich komme da gerade drauf, weil in diesem Forum, da gab es dann natürlich auch generelle Spieleforen und Off-Topic-Foren. Und in diesem Forum haben wir halt über Half-Life und über den Installationsprozess geschrieben. Mhm. Weil wir zwei da, also wir haben das halt gemeinsam gemacht. Ich glaube, das wurde dann auf meinem, ich habe einen Account erstellt, weil ich ja das Spiel mir gekauft habe. Marc hat das für mich gekauft, aber ich habe ihm das Geld gegeben. Und das war ein sehr langer Prozess, bis wir das zum Laufen bekommen haben. Das war super buggy und super schwierig hinzukriegen. Und ich weiß noch, wie ich das damals geschrieben habe, aber so dargestellt, als ob es eigentlich kein Problem war. Und Marc dann online mir widersprochen, ich war doch dabei, das war alles mega scheiße, war dann das. Erinnere ich mich noch sehr, sehr konkret dran. Ich weiß leider nicht mehr genau, was die Probleme waren, aber da gab es viele Probleme, bis wir das mit der Registrierung zum Laufen gebracht haben. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass unsere regelmäßigen LAN-Partys dadurch extrem negativ beeinflusst wurden, weil wir eines der Spiele, was wir immer gespielt haben, war Day of Defeat. Und keiner davon hatte sich natürlich dieses Spiel jemals gekauft. Mhm. Und dann kam Steam und dann kam die Steam-Einbindung zu Day of Defeat und wir konnten dieses Spiel nicht mehr auf LAN spielen, weil es keiner besessen hat. Und da habe ich das verflucht.
Das hätte ja eigentlich mit alten Versionen noch gegeben. Aber hätte halt jeder die gleiche gebraucht.
Ja, das ging da irgendwie nicht mehr für uns.
Also ich kann mich bei Half-Life 2 spezifisch nicht an große Probleme erinnern mit der Installation. Ich weiß, dass ich das mit einem dass ich das mit einem Kumpel zusammen gemacht habe, weil der war da auch voll dabei und der war auch derjenige, von dem ich viele der anderen Spiele auf nicht legale Art und Weise bekommen habe. Mhm. Weil selbst habe ich das, ich glaube, also wenn dann nur vereinzelt, aber ich glaube fast gar nicht gemacht, dieses, okay, ich lade mir ein Spiel runter, davor hatte ich immer zu viel Respekt. Aber ich habe halt die
Disc
von anderen bekommen.
Ja.
Halt Doom 3 zum Beispiel war, hatte ich damals nicht gekauft, aber Half-Life 2 schon. Und da habe ich jetzt nicht die Probleme in Erinnerung. Das lief tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Das finde ich witzig.
Bei mir, da so, bei uns nicht. Ich weiß nicht mehr,
aber ist ja auch
nicht mehr, was
also
die Probleme waren.
Logisch, weil es war das Erste.
Ja. Das war dann, also ich will jetzt auch überhaupt gar nicht dann Steam in die Schuhe schieben. Es kann genauso gut mein Problem, es waren zwei 13-Jährige, die da dran saßen, die sich schon sehr gut eigentlich mit PC-Kram auskannten. Aber das war natürlich, also du sagst es ja selbst angedeutet, das war eine Riesenzäsur in dem PC-Markt, dass man ein Spiel nicht einfach installieren kann, sondern mit dem Internet verbunden sein muss, zumindest einmalig dann bei der Registrierung und es an ein anderes Programm binden muss. Ich habe das immer noch im Kopf tatsächlich, dass Steam dieses Programm ist, das Leute nicht mögen, was natürlich voll weit weg ist bei dem,
heute
was heute existiert.
Weg,
wenn ein Spiel nicht bei Steam ist, sind Leute traurig und wütend darüber diese Tage.
Das ist super faszinierend.
Ja, damals war das ein absolutes Wutthema für jeden Spieler, gerade in Deutschland, wo der PC-Markt dann auch noch so groß war und auch über längere Zeit noch so groß war, obwohl wenn er in anderen Ländern bereits zurückgegangen ist, dass man halt diese Spiele nur auf Steam installieren kann. Es gibt ja heute noch, wenn du bei Amazon guckst, dieses Spiel kann man nur über Steam spielen, ist heute noch bei deutschen Amazon-Reviews tatsächlich eine Krieg und das liest man, glaube ich, nirgendwo anders.
Ja, es ist halt, es sind halt zwei Sachen gleichzeitig passiert. Es ist zum einen diese Bindung und diese gefühlte Geißelung von, okay, oder was heißt gefühlt? Es ist ja eine Einschränkung. Mhm. Du kannst ja nicht einfach die Disk aus der Packung nehmen, das Spiel installieren und problemlos spielen. Ja. Du musst es bestimmter Voraussetzungen erfüllen. Und das ist blöd.
Und das war, und damals, zur damaligen Zeit, also da war es eine echte Einschränkung. Ja. Heutzutage macht es wiederum viel einfacher, als wenn ich jetzt eine Disk hätte für mich. Aber damals war es auf jeden Fall mit dem Internet, was langsamer war.
Genau, und heute alles, holst du ja die Spiele generell viel digital. Also du hast ja gar keine Packung mehr. Aber das ist halt auch der andere Schritt damals gewesen, dass du ja auch diese Half-Life-Box hattest, dieses Spiel, auf das du schon so lange gewartet hast. Und es ist halt eine fast leere, stinknormale DVD-Hülle mit halt nichts drin. Ja, also es fühlte sich so unbesonders an. So,
ja, absolut.
So egal. Ja. Weil das halt nicht der Fokus war. Weil da Valve schon sehr deutlich gemacht haben, nö, wir gehen halt. Also wie sehr der Zeit voraus das eigentlich war, zu sagen und auch so wirklich das an ihr Flaggschiff-Spiel zu koppeln. Aber das hat ihnen ja dann in langer Sicht mega geholfen. Und Valve haben ja glücklicherweise auch erkannt, so kritisch wir dann teilweise auch sind über die Firma, aber sie haben glücklicherweise dieses Ding erkannt von, was Piraterie so groß macht, ist Convenience. Und diese Convenience bieten halt oft die offiziellen Anbieter nicht und deswegen driften die Leute zur Piraterie.
Ja.
Und so, heute kann man diese Parallele wunderbar machen mit irgendwie Virtual Console-Spielen bei Nintendo und so, wo die Leute halt bei den alten Spielen quasi keine andere Wahl haben, wenn sie die erleben wollen und nicht irgendwie den Gebrauchtmarkt und alte Konsolen wollen.
Ja.
Und Steam ist heute auf dem PC mit der komfortabelste Ort, an dem du PC-Spiele spielen kannst.
Ja.
Und du hast super viele Zusatzfeatures in diesem Ding drin.
Du hast die Speicherstände bereits erwähnt.
Also,
sowas unglaublich.
Genau, ganz, ganz viele Dinge, die über die Jahre hinzugekommen sind. Und damals hast du halt angefangen, und damals hattest du halt noch keinen Vorteil. Du hast halt nicht gesehen, wo das mal hinführt, sondern einfach nur so dieses.
Damals war es einfach, ich habe jetzt weniger als vorher.
Ja, genau, es ist eine Einschränkung und nicht von wegen, also es war nicht so dieses Ding von wegen, okay, aber dafür bekomme ich sondern nee. Mir fehlt.
Allein der Gedanke, dass man nicht Valve-Spiele auf Steam hat, das hat gedauert, bis ich das verstanden habe, weil das war, also Steam war ein Valve-Programm, das Valve-Spiele hatte. Dass es dann geöffnet wurde und auch andere Spiele noch öffnet, ist ja etwas, was also in der Spielhistorie noch relativ neu ist, wenn du es mal wirklich auf die gesamte Historie bedenkst, also dass der PC-Markt da so von Valve halt besessen wird.
Ich muss aber auch gerade überlegen, Half-Life 2 kam 2004 raus. Und zwar, ich glaube doch, kam das im November oder kam das?
Das kam Ende. Ich war September, Oktober, November, irgendwas davon. Ich kann nochmal nachschauen.
Okay, das ist interessant, weil ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie nah am Release ich das gespielt habe oder ob ich zum Release. Also in meiner Erinnerung ist es zum Release, aber in meiner Erinnerung ist es auch im Frühjahr.
November.
Und nicht im November.
Ja.
Weil dann würde es schon passen, weil ich habe im Sommer 2004 mein eigenes Internet am eigenen PC bekommen.
Mhm.
Und das würde ja dann durchaus Sinn ergeben, wie das dann funktioniert hat, weil ich gerade überlegt habe, okay, habe ich das dann irgendwie anders gelöst? Weil es gab, glaube ich, Alternativen, wie man das auch über einen anderen PC lösen konnte.
Ja.
Aber ja, das war ein großes Ding und generell Internet, diese Anfänge des Internets waren sowieso der Hammer. Eigenes Internet zu haben am PC war eine Offenbarung.
Ja, weil also diese ganzen, also Flash-Games wären ein eigenes Thema eigentlich darüber, wie man ganze Abende.
Ja, die waren damit, bei mir tatsächlich jetzt nicht so.
Oh, bei mir also wirklich Newgrounds und Co. Da, ganze Wochenenden mit verbracht. Natürlich, weil in der Zeit hatte ich halt einfach kein Geld. Und das war ja auch der Grund, warum man so viel raubkopiert hat damals. Die Alternative war halt, zu spielen. Genau, man hatte Taschengeld, von dem konnte ich mir dann einmal in Half-Life 2 kaufen, wenn ich mehrere Monate das Taschengeld gespart habe. Irgendwann habe ich angefangen, Zeitung auszutragen, bis ich merkte, das ist anstrengend. Dann habe ich aufgehört, Zeitung auszutragen. dann habe ich halt erstmal nichts mehr verdient, bis ich halt dann den Job hatte, auch als Jugendlicher. Und dann konnte ich halt wieder alles kaufen und habe das dann auch getan. Für mich war 2004 dann aber mehr, also das Internet, das gab es zwar, aber 2004 war für mich so im Zeichen dieser Videospiel-Releases, die alles verändert haben oder die das so beeinflusst haben, dieses Shooter-Jahr. Denn ich habe ja die drei bereits erwähnt, ne? Du hattest Doom 3, du hattest Far Cry 1 und du hattest Half-Life 2 und du hattest halt auch noch Painkiller. Und Painkiller war auch ein Spiel, was ich tatsächlich dann offiziell spielen konnte. Und zwar in dem Fall, weil es die Oma von einem anderen Kumpel gekauft hat. Für diesen Kumpel, der es für mich quasi besorgt hat. Weil das war ja auch ein Spiel, was nicht unbedingt für 13-Jährige gedacht war. Und das erschien im April, Painkiller erschien im April April 2004, Doom 3 erschien im August 2004, Far Cry erschien, im März 2004 und Half-Life erschien im Oktober 2004. Und das Jahr kann in meiner Wahrnehmung ganz subjektiv niemals erreicht werden. Das war ein Spiel, jedes dieser Spiele war damals eine technische Offenbarung auf unterschiedliche Arten. Jedes dieser Spiele war ein völlig anderer, also es sind alles Ego-Shooter, die aber völlig unterschiedlich sind. Richtung. Und dann endet es halt mit diesem Release von Half-Life 2, der die komplette Videospielindustrie für immer veränderte, der mir eine Spielerfahrung gebracht hat, die ich so noch nie, die noch niemand so je gesehen hat. Und das hat mich halt das war so ein Willkommensgruß für den PC, für die PC-Plattform, die mich dann gemeinsam auch mit World of Warcraft, das ich ebenfalls 2004 ist das 2004 offiziell erschienen oder 2003?
2005. Bei uns ist es 2005 erschienen.
Okay, dann habe ich es erst 2005 gespielt. Der US-Release ist
November 2004.
Aber ne, dieses Jahr und das folgende Jahr, das waren so unglaubliche Releases, die da kamen, die mich dann wirklich auch fest an diesen Markt gebunden haben, bis dann halt die 360 erschien.
Ja, ja. Also, weil es die ja dann auch dort immer in der besten Variante gab.
Ja.
Und ich hatte dann halt auch gerade den PC, der das alles auch stemmen konnte.
Und ja auch in der einzigen oftmals. Ne? Das war ja noch eine Zeit, Half-Life 2, Doom 3, Far Cry, Painkiller, die gab es alle nur für PC zum Release. Die hatten alle keine Konsolenversion.
Die Konsolenversion kam erst noch. Und es ist auch für mich die Zeit von Battlefield 1942, was glaube ich ein bisschen früher rauskam.
Ja.
Und generell von den LAN-Partys, die wir damals gemacht haben, zu viert in so einem kleinen Freundeskreis, haben wir irgendwie 2-3 Jahre in Folge LAN-Partys gemacht, wo wir halt Battlefield gespielt haben, wo wir Warcraft 3 gespielt haben, Starcraft gespielt haben, Age of Empires gespielt haben, so den ganzen klassischen Multiplayer-Kram damals, manchmal aber auch einfach nur parallel irgendwelche Singleplayer-Spiele gespielt haben. Und das war so, oder Diablo oder so.
Mhm.
Diablo 2 war auch so ein Riesending. Und das ist eine wohlige Erinnerung. Und das ist halt vor allem auch die Zeit, wo wirklich grafisch sich jedes Jahr
das revolutionär
verändert hat.
Ja.
Wo ein Jahr so einen Unterschied gemacht hat. Weil schaut euch mal ein Spiel an von 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, wirklich? 2006. Es ist der Hammer.
Wirklich, das sind ja wieder diese Spiele. Far Cry, what the fuck, Doom, holy shit, Half-Life, what the fuck. Das war
ich glaub, 2007 unfassbar. 2007 war schon Crisis.
2007 war dann Crisis und Modern Warfare, genau. Aber Crisis natürlich ist das über allem
für seine Zeit.
Absolut.
Weil das wurde ja dann erst irgendwie, dieser Standard wurde ja erst 6 Jahre später oder so Standard.
Crisis hat 13 Jahre später ein Remaster bekommen, was teilweise schlechter, weniger Features immer noch hat, als das, was damals erschien, auch auf einer grafischen Ebene. Teilweise weniger Physik-Elemente und sowas. Das ist, also seiner Zeit voraus, ist eine Untertreibung. Das war eigentlich das war eigentlich dumm, dieses Spiel 2007 zu veröffentlichen.
Ja, aber heute hat es halt so einen Ruf, ne?
Ja, aber ich bin also sehr froh, dass sie es getan haben, natürlich.
Ja, das ist groß.
Mir ist gerade noch ein ganz wichtiger Punkt eingefallen in meiner PC-Spielhistorie, der ebenfalls mit diesem Release zu tun hat, nämlich mit dem Half-Life 2 Release. Ich habe nämlich vorher immer wieder Counter-Strike 1.6 so neugierig gespielt. Auch das war wieder über meinen Kumpel, wo mir die WASD-Steuerung beigebracht wurde. Ich erinnere mich noch sehr, 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 sehr konkret an diese Spielsession, wo ich bei Marc war. Und ich glaube, es war sein Cousin. Cousin, den ich auch auf seiner Hochzeit getroffen habe. Das war sehr schön. All diese Erinnerungen sind mir deswegen jetzt gerade wieder ein bisschen im Kopf, weil die mir bei dieser Hochzeit wieder in Erinnerung gerufen wurden. Sein Cousin war da und irgendwie vor ihm noch ein Kumpel. Also die waren dann auch einige Jahre älter als wir. Und die haben halt viel Counter-Strike gespielt, dann auch mit meinem Kumpel. Und von denen hatte er halt bereits gelernt und ich war ein bisschen abgehangen. Ja? Ich habe abgehängt. Ich konnte mich da weniger aus. Und erinnere mich halt, wie sie mir dann Counter-Strike gespielt gezeigt haben und ich mich dann dahingesetzt habe mit meiner Pfeiltastensteuerung und dass der Witz war. Also konnte sie gar nicht glauben, was ich da mache. Und dann wurde, das war der für mich die Motivation, damit anzufangen, mit WASD zu steuern. Aber selbst gespielt dann so viel 1.6 habe ich dann nicht. Das war dann tatsächlich durch Half-Life 2 mit Counter-Strike Source, was ja gemeinsam kam. Und Counter-Strike Source, da habe ich dann hunderte Stunden mit verbracht. Da war ich in einem Clan, da war ich dieser eine Junge mit der hohen Stimme, der in jedem Counter-Strike-Clan dabei sein muss. Der 14-Jährige, der mit den 20-Jährigen zusammenspielt, das war ich. Hatte da unglaublich viel Freude dran, mich da kompetitiv zu messen und dann in Ligen mitzuspielen. Und ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich war ganz okay, sonst hätten sie keinen 14-Jährigen mitspielen lassen. War jetzt kein Oberburner, aber war okay. Ich habe leider, weiß nicht mal mehr, wie der Clan heißt. Scheiß. Das finde ich schade. Ich komme da nicht mehr drauf, obwohl ich da so viel Zeit mit verbracht habe. Kann man bestimmt irgendwie. Das sind wirklich tolle Erinnerungen.
Counter-Strike war für mich auch eher dann so ein LAN-Spiel, was wir da gespielt haben, aber jetzt nie etwas, wo ich von selbst so viel Motivation hatte, das zu spielen. Dann war ich eher bei den Singleplayer-Shootern da schon zu Hause. Beziehungsweise, wenn dann Multiplayer, eher bei sowas wie Unreal Tournament. Wobei ich das auch fast mehr einfach gegen Bots gespielt habe als Kind. Ich weiß übrigens auch noch, ich habe ja vorhin erwähnt, das mit dem Brutalen, dass das so ein Ding war.
Ja.
Weil das war auch relevant. Das war ja auch oft Thema in GameStar und Co.
Ja, ne?
Diese Gewaltgrad und Jugendschutz und so ein Kram. Und das ist ja auch so der Wandel von der Art und Weise, wie USK-Kennzeichnung funktioniert hat. Ne? Wir hatten zwischendrin diese mega großen Symbole auf den Boxen und jetzt sind sie einfach nur noch groß. Aber noch vorher weiß ich halt, dass Soldier of Fortune das Spiel war, wo ich wirklich als Kind auch dachte, oh,
ja.
Oh,
ja.
Das ist ganz schön brutal.
Ja, das war bei mir Manhunt natürlich.
Das habe ich nicht gespielt.
Ja, also die habe ich auch alle. Also Soldier of Fortune tatsächlich ist eines der wenigen, die mir so ein bisschen durchgerutscht sind. Ich glaube, weil ich einfach das nicht so ganz mitbekommen habe. Aber ansonsten, das war halt wirklich so ein Ding. Alle diese ultra brutalen Spiele, die auch oftmals in Deutschland gar nicht rauskamen, alle runtergeladen. Alle dann runtergeladen halt, und gespielt.
Es war automatisch reizvoll.
Ja, voll. Also Manhunt, Postal, dieser ganze Kram.
Aber witzig, dass ich die dann nicht mitbekommen habe, sondern bei mir war es dann halt sowas wie Unreal Tournament und Soldier of Fortune.
Ja.
Was das Brutale übrigens daran war, ist, dass man den Charakteren die Gliedmaßen einzeln abschießen konnte. Und so ein Scheiß. Und das Soldier of Fortune ist, glaube ich, ein ganz okayer Shooter.
Soldier of Fortune ist nicht schlecht. Ich habe den selbst nicht gespielt.
Raven Software.
Aber Soldier of Fortune hat auf jeden Fall eine Fangruppierung, die sich darum gebildet hat. Und ich habe erst letztens wieder jemanden über im Podcast reden hören. Das scheint einfach ein okayer Shooter zu sein. Bin ich auch tatsächlich sehr neugierig, da nochmal reinzugucken. Weißt du noch, dass er den dritten Teil bekommen hat von Activision?
Ja,
so
ja.
Ein Call of Duty-Klon. So ein ganz, 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 ganz schlechter Payback heißt er, glaube ich. Ich glaube, der ist Soldier of Fortune Payback.
Keine Franchise mehr. Also ich glaube,
nee.
Das wird man nicht nochmal groß hören.
Nee. Ja. Was soll das? Also, welches Activision-Studio können sie das entwickeln?
Ja. Es ist auch, ich merke auch gerade, mir jedes Mal schießen mir noch so 2-3 andere Spiele in den Sinn. Wir werden die niemals alle abdecken können, weil es halt so viel ist, weil es ja logischerweise der PC ist halt eine Plattform, die halt, ne, die unendlich
endlos.
Ist. Weil ich gerade auch noch wegen Raven an Jedi Knight jetzt denken muss und so, das dann wiederum auch so ein bisschen vor dieser Half-Life-Zeit rauskam. Aber so ist das für mich. Ein großer Schritt war noch halt die Online-Spiele, das erste Mal. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Counter-Strike, sondern wirklich die MMOs.
Ja.
Weil das war sowieso dieser Moment von, okay, ich bin geheim, beziehungsweise ich bin großer Fan von Warcraft 3 gewesen und ich wusste, dass World of Warcraft kommt und jetzt hatte ich eigenes Internet, aber es ist noch ein halbes Jahr hin, bis der Release kommt und das war so, holy shit, das war so der Hype. Und zwischendrin aber schon Dark Age of Camelot mal ausprobiert oder Ragnarok Online ausprobiert und wirklich die Spiele auf eine Art gespielt, wo ich halt random Leute angequatscht habe, was ich heute mir auch nur noch schwer vorstellen kann, also halt im Chat. Genauso wie man ja auch in Chatrooms einfach random mit Leuten gequatscht hat.
Ja.
Also sicherlich gibt's diese Erfahrung heute noch, aber sie ist mir aus moderner Sicht total fremd.
Ja, absolut.
Weil es gibt halt Social Media und so einen ganzen Kram, das heißt, es funktioniert sowieso alles anders.
Ja.
Und wir stehen jetzt sowieso zumindest ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber es ist so.
Ein Spieler hat mich einfach durch das erste Gebiet von den Nachtelfen durchgebracht und hat mir im Chat erklärt, wie World of Warcraft
also funktioniert,
weil ich nachgefragt habe im Chat.
Ich fände es halt interessant, das heute nochmal aus Experimentgründen zu machen, dass man einfach mal irgendwie eines dieser MMOs anschmeißt und dann halt jemanden so anspricht.
Das geht
mit
nicht.
Mit dieser Faszination, einerseits mit diesem groß, weit aufgerissenen Augen von wegen, hier ist ja auch, und das sind alles andere Leute, was ja heute auch nicht mehr faszinierend ist, aber trotzdem mit dieser Naivität.
Ich glaube, in einem Final Fantasy 14 könnte ich mir tatsächlich das vorstellen. Das hat so ein bisschen.
Die Community hat zumindest den Ruf, dass da sich jemand finden würde.
Ja.
Und da gibt es ja auch diesen Anfänger-Channel, in dem die Leute immer sehr hilfreich sind. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man da durchaus jemanden findet, der einen zumindest ein bisschen an die Hand nimmt.
Ja.
Was ich süß fände, weil das war es damals bei mir auch. Ich habe da in Ragnarok Online dann jemanden kennengelernt, die hat mich an die Hand genommen und hat mir ganz viele Sachen gezeigt und dann mir auch Items gegeben, wo ich so dachte, oh geil, danke.
Ja.
Und das ist natürlich alles so, also
wenn du
eine Weile spielst, sind die Anfangs-Items ja nichts mehr wert, aber trotzdem. Und Ragnarok Online habe ich ja richtig viel gespielt. Also es ist ja das ist ja der übelste Grind, aber ich habe das richtig viel gespielt, weil diese Multiplayer-Nummer war faszinierend, aber ich hatte noch nicht diese Reflexion von wegen, okay, die Spielmechaniken sind aber eigentlich nur eine Tretmühle.
Ja.
So. Und World of Warcraft war ja dann wirklich dieser große Schritt von wegen, okay, das fühlte sich nicht mehr wie Tretmühle an, sondern wie, ich bin in einer Welt.
Ja. So. Und es war ja nicht nur Tretmühlen, also Tretmühlen gibt es ja auch heute noch sehr, sehr viele, die dann sehr konkret durchdesignt sind und so darauf ausgelegt, perfekt diesen Grind irgendwie zu optimieren. Das waren MMOs damals ja nicht. MMOs waren ja, bestanden ja aus wahnsinnig viel Wiederholung, Leerlauf, Bestrafungssysteme, wenn du stirbst, dass du wirklich Erfahrung verlieren kannst, Geld verlieren kannst und so weiter und so fort. Also wie viel da ja gestreamlined wurde, ist ja gar nicht zu überschätzen von WoW. Und das WoW ist ja schon aus heutiger Sicht, wenn du wiederum Basic, also Classic. WoW spielst, das ist ja wieder was völlig anderes, als du heute spielst. Also das ist schon schwer heutzutage wertzuschätzen, wie insane Fall. MMOs wirken, die vor WoW rauskamen aus heutiger Sicht. Also ich habe letztens also irgendwas, ich glaube es war EverQuest 1, bin mir aber nicht ganz sicher, einfach über Mechaniken, die es gab in anderen MMOs, als Beispiel eben, dass du solche Progressionssysteme dir eben zurückgesetzt werden, wenn du stirbst oder sonst was, dass du Level verlierst oder sonst was.
Also Final Fantasy 11 ist da wirklich das, was mir immer einfällt mit dem, okay, du stirbst, verlierst EP und wenn du irgendwie gerade erst Level 12 geworden bist, dann bist du halt wieder Level 11. Das finde ich verrückt.
Ja,
dieses System finde ich verrückt. Dieses, dass ich irgendwo runterleveln kann, kenne ich halt aus Online-Ranked-Matches in Multiplayer-Spielen, aber nicht in dieser Art von Progression.
Wirklich.
Und mein Charakter wirklich einfach wieder schwächer wird. Da denkst du, what? Warum?
Ja.
Ja, aber das ist cool. Also das ist halt für mich noch so eine ganz große Phase, dieses Kennenlernen von Online. Mhm. Und World of Warcraft hat dann halt wahnsinnig viel Zeit eingenommen, ne, für 2-3 Jahre, wo ich dann auch viel verpasst habe, aber trotzdem noch sehr interessiert war. Also es war nie so dieses, ich habe nie nur World of Warcraft gespielt. Ich war auch immer noch bei Nintendo-Spielen dabei, bei vielen PlayStation-Spielen dabei. Nur das wird wahrscheinlich mit dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel die Xbox 360 und PS3, dass die erstmal ein bisschen egal waren.
Ja.
Weil ich dann auch halt viel am PC war und diese Exklusivtitel, also da sind ja dann so Sachen entstanden, ne, wie irgendwie Franchises wie GTA, dass sie dann so lange nur konsolenexklusiv sind, wo ich so dachte, okay, das ist eigentlich doof, ich würde das gerne auf dem PC spielen.
Ja.
Und bei GTA 4 bin ich ja auch eingeknickt, wo ich dann gesagt habe, das ist eins der Spiele, weshalb ich mir jetzt eine PS3 hole, weil ich das halt schon spielen will. Und es ist noch keine PC-Version angekündigt.
Ja, bei mir hat das besser gepasst, dass mein Interesse an WoW halt zu Zeiten von Burning Crusades schon weniger wurde. Und dann zu Wrath of the Lich King schon zu ziehen. Da war ich noch mit dabei, das habe ich mir noch geholt. Aber das war ja bei mir komplett an die Rollenspielerfahrung gebunden. Und da hatten schon viele aufgehört. Und einfach viele der Leute, die ich dann mit dem Spiel verbunden habe. Und deswegen habe ich dann auch aufgehört. Und da war diese Verbindung, kann man, glaube ich, sehr direkt tätigen von Ende von WoW für mich und Anfang von, okay, jetzt bin ich wieder hauptsächlich an der Konsole dran.
Jetzt habe ich Achievements.
Ja, genau, das war, exakt, jetzt habe ich Achievements. Call of Duty 1 und 2 noch sehr aktiv am PC gespielt und begeistert darüber gewesen. Call of Duty 1
kann ich mich auch noch erinnern, wie ich das am PC gespielt habe und wie das damals inszenatorisch halt auch so cool war. Aber tatsächlich habe ich es jetzt nicht im Kopf als ein Spiel, was ich jetzt auf den Podest stellen würde.
Oh, für mich echt schon. Das war ja, das erschien ja, glaube ich, sogar 2003.
Ich glaube, ich habe Medal of Honor davor gespielt.
Ah, okay. Ja, also ich weiß ja gar nicht. Erschien es 2002, der erste, dann 2003, der zweite, ich weiß es nicht genau. Aber diese ersten beiden Teile, gerade der zweite Teil war auch grafisch.
Ist das nicht so überraschend, dass der erste eigentlich von 2004 oder 2005 ist?
Nee, der erste nicht. Der erste Teil
ist ja schon 360 Launch. Das
genau,
ja
der erste Teil ist erschienen 2003. Genau, der erste Teil erschien 2003 und der zweite Teil erschien 2005.
Genau,
Und das war halt auch so ein Bumm. Und diese beiden Teile habe ich dann noch auf dem PC gespielt und dann kann man halt diesen Einschnitt auch machen. Call of Duty 4, Modern Warfare, war dann so einer der Shooter. Also das war dann auch noch schwer für mich vor. Es gab eine 360-Version von Call of Duty 2, das erschien mir alles suspekt. Es gab halt Halo auf der Konsole, aber die Shooter spielt man im Kern eigentlich immer noch auf PC und mit Call of Duty 4 Modern Warfare 2007 begann das dann auch in meiner Wahrnehmung so, okay, das spiele ich jetzt auf eine Xbox 360 und mehr wird dieses Genre jetzt auch konsolenlastig.
Ja, das finde ich sehr witzig. Ich habe Halo halt und spiele diese Art lange Zeit zusammen mit der GameStar belächelt, weil ja die GameStar da auch sehr prägend war in der PC in dem PC-Geschmack, dass der PC halt so die Light-Plattform ist. Was sich ja dann nun mal sehr wandelte.
Oh ja.
Weil viel dann ausgelassen wurde auf dem PC. Beziehungsweise oft war es ja dann so, du hast dann PC-Releases bekommen und die hatten dann Games for Windows Live oder irgend so einen Scheiß.
Ja, ja, ja.
Also die GTA 4 PC-Version zum Beispiel war ein totales Desaster zum Release.
Das ist so, diese Modern Warfare 4, wo erstmal so ein bisschen sich auch auf Konsolen so ein bisschen fokussiert wird, das ist so für mich so der Anfang von, okay, hier ist jetzt der Einschnitt, zunächst viele PC-Ports kommen später, es sind dann komische Services gebunden, dann kamen sie schließlich gar nicht mehr und dann hat es fünf, sechs Jahre gedauert und dann waren wir wieder an einem Punkt, oder vielleicht sogar ein bisschen länger, und dann waren wir wieder an einem Punkt, wo der PC-Markt jetzt wieder so gesund ist, wie er eigentlich je war.
Aber insgesamt halt immer noch, also ich glaube, prozentual ist es doch immer noch, wobei ich habe da gar keine aktuellen Daten, nee, ich würde da jetzt nur Blödsinn erzählen. Ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass der PC immer noch eine sehr kleine Plattform ist im Vergleich zu den Konsolen.
Nicht. Das glaube ich nicht, gerade in den asiatischen Markt.
Ich meine jetzt, wenn man so die Spiele, die Multiplattform-Spiele sich anguckt. Der PC hat ja aber auch nun mal viele Spiele, die es nur auf dem PC gibt. Und wenn du dann sowas wie League of Legends oder so mit reinziehst, Roblox. Dann ist Roblox, ist ja auch nur PC, oder?
Ja. Achso, ich glaube, ich könnte mir schwer vorstellen, dass dieses eigene das ist ja auch kein Spiel eigentlich, Roblox eine eigene Plattform neben dem PC, die zufällig rauf. Das ist eine
Plattform, auf der Spiele gebaut
werden. Genau. Ich sehe es gar nicht. Roblox. Hat das kein
Wikipedia? Empfehle nochmal das People Make Games Video zu Roblox. Das ist ein gutes Video.
Die meisten Videos, die
People Make Games waren tolle Videos.
Gibt's auf PC, iOS, Android und Xbox One. Das war's. Mehr nicht. Ja.
Witzig.
Komisch. Dann soll es das gewesen sein für heute?
Ja, ich glaube, PC-Erinnerungen könnte man theoretisch noch weitermachen, aber ich würde auch sagen, für so diesen ersten Abriss reicht das ganz gut, weil ich glaube, uns würde noch viel einfallen, wenn wir jetzt noch weiter drüber nachdenken, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, nochmal über PC-Spiele zu sprechen, vielleicht dann mit irgendeinem anderen Rahmen. Könnt ihr uns da gerne auch Vorschläge schicken? Mir macht das sehr viel Spaß. Ich mag das sehr so, das mal Revue passieren zu lassen. Und das hilft, glaube ich, auch dann uns auf die Art dann auch noch mal kennenzulernen, weil vielleicht waren noch ein, zwei Sachen drin, die ihr auch noch nicht kanntet, über unsere PC-Vergangenheit. Und ich finde es halt, wie gesagt, gerade aus der Sicht interessant momentan, weil der PC momentan so irrelevant ist für meine persönliche Erfahrung, was sich sicherlich auch wieder wandeln wird, aber es ist einfach witzig. Und dass wir halt in einer Zeit sind, in der ich eine Maus und Tastatur an die Xbox anschließen kann. Problemlos.
Crazy.
Und damit viele Spiele auch funktionieren.
War ich gerade über, das geht mit 12 Minutes nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ist ja auch ein Cursor-Spiel.
Ach so, weil du mit Maus,
das ging dann leider nicht, aber ja, das ist super weird tatsächlich. Roblox übrigens, das drittmeistgespielte Spiel.
Ja, es ist
nach cool. Was sind die beiden Spiele, die mehr monatliche Spieler haben als Roblox?
Mehr monatliche Spieler? Ist es GTA 5?
Nee, GTA 5 ist Fortnite? weit weg. Auch nicht, nee. Ich glaube, da kommst du nicht drauf.
Achso, sind das auch so Kinderspiele?
Nee, gar nicht tatsächlich, aber ich hätte nicht damit gerechnet.
Aber Call of Duty doch nicht, oder?
Call of Duty ist aber relativ knapp dahinter. Roblox hat 150 Millionen monatliche Spieler vom Stand Juli 2020. Warzone hat 100 Millionen monatliche Spieler. Call of Duty Warzone.
World of Tanks?
League of Legends ist auch hinter Warzone sogar noch.
Oh shit, was gibt's denn noch für große Online-Spiele? Ich hätte jetzt gedacht, wenn es nicht Fortnite ist, dann.
Also ich hätte es auch gar nicht erwartet. Ich glaube, da kommst du nicht drauf.
Gib mir mal einen Tipp.
Das eine ist Das eine ist ein Spiel, was du auch sehr aktiv mitbekommen hast letztes Jahr. Und das andere ist ein Spiel, was gar nicht bei uns stattfindet und einfach so, was man eher so mit Mobile-Kram zuweist.
Okay, was ich aktiv mitbekommen habe im letzten Jahr?
Ja.
Aber nicht Sea of Thieves oder sowas?
Nee, aber was ist denn viraler als Sea of Thieves?
Among Us.
Ja, Among Us ist das meistgespielte Spiel mit 500 Millionen monatlichen Spielern.
Hä, immer noch?
Also Stand November 2020.
Achso, ja, das macht schon mehr Sinn.
500 Millionen. Roblox hat 150 Millionen.
500. Aber dass Among Us so viele Spieler hätte, hätte ich jetzt
nicht. Es ist insane. Gedacht. Das kostet halt 3 Euro.
Ja, ja.
Die haben free to play. 3 mal 500 Millionen, 500 mal, 500 Millionen mal 3 Dollar bekommen, Tom. Ja,
müssten sie.
Crazy. Zweiter Platz ist Candy Crush Saga mit 270 Millionen aktiven Spielern.
Ja, nee, darauf wäre ich nicht gekommen.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. So, das soll es gewesen sein für diese Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Tom. Es ja, war es sehr, wo ich fühle mich, ich habe, während wir geredet haben, so den Drang bekommen, mich nach Hause, jetzt sofort nach Hause zu gehen und Warcraft 3 anzuwerfen und Baphomets jetzt Fluch anzuwerfen und einfach in Nostalgie zu schwimmen. Habe ich also, leider gerade keine Zeit für, aber würde ich gerne machen.
Ich merke ja auch, wie sehr mir die Retro-PC-Streams, wie viel die mir geben. Mhm. Und in diesen Streams, wenn ihr euch die anschaut, da ist ja tatsächlich auch die, okay, Windows 98 stürzt ab, Erfahrung gleich mit drin.
Ja.
Das ist dann auch immer ein Teil davon.
Ja, of course.
Aber ja, dann halt auch diese alten Spiele nochmal zu sehen. Weil es ist halt auch so ein Ding, das vielleicht noch als letztes Detail, bei PC-Spielen hast du einerseits den Vorteil, dass theoretisch alles laufen kann, was auch damals mal lief, durch DOSBox, durch Kompatibilitätsprogramme. Aber du hast trotzdem so bestimmte Sektionen, gerade in diesem Windows 95, 98 Bereich, da musst du halt dann entweder mit einer Virtual Machine ankommen oder halt mit einer tatsächlich alten, mit einem alten PC.
Ja.
Weil die laufen dann nicht problemlos. Also zum Beispiel Lego Creator, ich mal versucht, einfach nur auf meinem Windows 10 PC zu installieren, es geht dann halt nicht. Und das ist dann schade und da ist es dann ganz cool, diese Spiele, die sonst in Vergessenheit komplett geraten würden, einfach mal anzuschmeißen. Und ich mag ja auch total, in alten PC-Zeitschriften zu blättern und dann Spiele zu sehen, von denen ich noch nie gehört habe, die aber entweder eine super schlechte oder eine super gute Wertung bekommen habe und dann bin ich halt automatisch neugierig und möchte ein Video drüber machen.
Ja.
So funktioniert das ganz
oft. Ist ein schöner Loop.
Ja,
ist so ein schöner Loop. Ich muss noch eine Anekdote weitergeben. Entschuldigung, ich habe es schon beendet, aber die ich gerade in dieser Liste, Wikipedia-Liste von Spielen mit den meisten Nutzern sehe. Weil das waren jetzt monatliche Spiele. Hier sind auch quasi Gesamtspiele, also einfach wie viele Spiele sind registriert. Und da ist halt Minecraft und Fortnite ganz oben.
Ja.
Aber wenn ich, also du musst nur ein bisschen nach unten scrollen und du hast vor Team Fortress 2, vor Terra, vor Overwatch, vor Warframe, vor Grand Theft Auto 5, Shakes and Fidget.
Echt?
Erinnerst du dich noch an Shakes und Fidget?
Ja, das Browserspiel.
Naja, das ist ja ein Webcomic eigentlich, ne?
Ja.
Basierend auf WoW. Habe ich auch, erinnere mich auch sehr konkret dran. Genau, das hat ein MMO-Browserspiel, das 2009 erschien. Und das hat über 50 Millionen registrierte Nutzer und ist damit vor all diesen Spielen, also man hat mehr registrierte Nutzer als diese Spiele, die ich gerade erwähnt habe, beziehungsweise, ich sehe gerade, GTA 5 stimmt auf keinen Fall, weil das, diese Zahlen basieren auf unterschiedlichen Zeitpunkten und GTA basiert auf dem Zeitpunkt 2014, das heißt, das ist auf keinen Fall mehr aktuell.
Ja, nee, das muss viel mehr sein.
Aber, also, insane, dass du hier scrollst, siehst WoW, World of Tanks, Apex Legends, Shakes and Fidget, was? Das ist sehr, sehr lustig.
Die großen fünf.
Wirklich, super lustig. So, Freunde, euch wünsche ich noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei eurem Support, für euren Support bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Ich hoffe, ihr selbst hinterlasst vielleicht noch mal einen Kommentar und sagt uns, was für Verbindungen ihr so tätigt in eurem Kopf. Womit
habt ihr angefangen? Was war das erste PC-Spiel?
Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es weitergeht mit Hooked on Topic und wir hören uns dann am Montag im ganz normalen, regulären Cast wieder. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank an euch. Schönes Wochenende noch. Schöne Woche noch. Auf Wiedersehen und tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.